Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ich glaube, man weiß, dass wenn man vorne steht, dann ist einem das Glück auch hold und das ist bei uns genau umgekehrt. Und können wir uns nichts kaufen mit, ist trotzdem enttäuschend.
Gehen Sie davon aus, dass Sie morgen beim Auslauf noch Trainer des VfB sind?
Ganz ehrlich, das interessiert mich gerade wirklich ganz, ganz wenig. Mich interessiert, dass wir das Spiel verloren haben, das ist enttäuschend. Alles andere ist momentan zweitrangig.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Tobias Escher, mein Name. Ich darf an diesem Wochenende Max Jakob Ost vertreten in dieser Rasenfunk-Schlusskonferenz. Und damit komme ich auch direkt zur Sache, denn wir haben eine pickepackevolle Sendung. Dieser Spieltag hat uns reich mit Themen beschenkt, aber auch schon die Länderspielpause hat einige Themen uns vor die Tür gelegt, die wir eigentlich nur noch reinholen und dann abarbeiten müssen. Deswegen gar kein langer Verzug, wir legen direkt los und ich begrüße meine beiden tollen Gäste. Die eine Gästin ist eine Rasenfunk-Experte, muss man sagen. Sie war schon bestimmt 1000 Mal hier, naja, nicht ganz so oft, aber schon einige Male, auch mit mir zusammen. Yvonne Marjan, aka Ed Polyvalenz, ist am Start. Hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Weißt du denn, wie viel der Auftritt das ist? Ich weiß es leider nicht.
Oh, ich weiß es tatsächlich auch nicht, aber es waren ein paar.
Wir waren auch schon zusammen hier alles. Wir haben alles schon durchgemacht hier.
Genau, Saisonvorschau, Saisonrückblick. Wir sind Kummer gewohnt, Tobi.
Wir sind Kummer gewohnt, ja. Kummer gewohnt ist auch unser zweiter Gast, denn sein Verein grüßt aktuell vom Ende der Tabelle. Er ist VfB-Fan mit Leib und Seele. Er hat auch einen Blog und Podcast zu dem Thema rund um den Brustring. Da beschäftigt er sich mit dem VfB. Er ist bei Twitter bekannt unter dem Handle @l_Sauerwald. Lennart Sauerwald, ich danke dir, dass du gekommen bist, trotz der prekären Situation des VfBs.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und super Überleitung, muss ich sagen, Tobi, super.
Ja, super Überleitung. Ja, noch nicht ganz. Wir kommen noch nicht ganz zum VfB. Man kann es sich fast denken, wir haben heute den VfB als Schwerpunktthema. Das heißt, wir werden noch ausführlich über die Geschehnisse sprechen, die dort abgehen. Und da kann ich schon mal einen kleinen Spoiler geben. Da ist jede Menge Zündstoff. Bevor wir dazu kommen, aber noch ein paar Ankündigungen in eigener Sache. Wer in der kommenden Woche die Stimme von Max Jakob Ost hören möchte, der kann das des Öfteren tun, denn es werden noch einige Kurzpassfolgen veröffentlicht. Am Montag geht es los mit einem Kurzpass zur Frauen-Bundesliga. Am Donnerstag geht es weiter mit einem Kurzpass zur zweiten Männer-Bundesliga. Und wem das noch nicht genug ist, der darf sich am kommenden Wochenende auf eine neue Folge der Schlusskonferenz freuen. Dann darf ich schon einmal ankündigen, am Ostermontag werdet ihr ein bisschen warten müssen. Die Folge erscheint ein bisschen später. Max Jakob bittet um Entschuldigung, aber an Ostern kann man ja auch andere schöne Sachen machen, als auf die Bundesliga-Schlusskonferenz warten. Bevor wir zur Sache kommen, möchte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, dass der Rasenfunk werbefrei ist und werbefrei bleibt. Wir finanzieren uns einzig durch euch, die Supporter. Und wenn ihr den Rasenfunk supporten wollt, ihr findet auf rasenfunk.de alle Informationen, wie ihr das tun könnt. Und wir sind dankbar für jeden, der uns unterstützt, sei es mit Geld oder auch einfach nur, indem er den Podcast weiterempfiehlt, teilt, seinen Freunden zeigt. Wir wissen, dass das natürlich nicht jedem vergönnt ist in diesen Zeiten, uns zu supporten, aber wir wollen werbefrei bleiben und dass solche Geschichten wie heute, diese Schlusskonferenz mit mir am Mikrofon passieren können, dafür kriege ich auch einen Obolus und da bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, dass der direkt von den Supportern kommt. Und der Supportergruß geht heute raus an Hessenblitz, Feuer und Flamme OFC, Philipp Börner, Markus Ziegler, Ron, Felix und Jay Touchdown. Vielen Dank, dass ihr Supporter seid. Und damit sind wir auch schon angelangt beim Spieltag. Ich muss dich jetzt ein bisschen quälen, Yvonne, und zwar mit dem Spiel Gladbach gegen Köln. Ein Derby auf dem Papier, ob es auf dem Platz auch ein Derby war, naja, darüber müssen wir jetzt einmal kurz diskutieren. Das Spiel endete nämlich am Ende 0:0 und bis auf eine Elfmeter-Diskussion in der ersten Halbzeit geht auch gar nicht so viel passiert, was man groß bemerken kann. Man hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass da ein Derby stattfindet, wenn man jetzt mal den Rauch von den Rängen ausblendet. Yvonne, was machen wir aus diesem Spiel? Wie schlägt dein Gladbach-Herz da, wenn du dir diese Derby-Leistung anschaust?
Ja, wenn du schon sagst, du musst mich jetzt ein bisschen quälen, du, das macht Gladbach schon seit Wochen. Also, das kriegen die ganz ohne dich hin. Da sind natürlich jetzt so zwei Teams auch aufeinander getroffen, die in den letzten Wochen alles andere als stabil waren. Und eigentlich hätte man sich denken können, dass das jetzt vielleicht kein super Spiel wird, wenn es jetzt nicht ausgerechnet ein Derby wäre, und zwar das Derby, also das rheinische Derby. Ich hätte gern ein bisschen mehr Feuer und Flamme gesehen, nicht nur im Gästeblock, sondern halt tatsächlich auch auf dem Platz. Ich hätte schon ein bisschen mehr erhofft von beiden Seiten. Also ich möchte jetzt nicht nur Gladbach schlecht reden. Ich finde auch Köln war jetzt nicht so super gut. Das sieht der Kölner Trainer vielleicht ein bisschen anders, aber alles in allem, es war zäh. Farke sagt noch, ja, es wäre ein anderer Spielverlauf gewesen, wenn wir den Elfmeter bekommen hätten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob der A drin gewesen wäre oder B, das überhaupt verdient gewesen wäre, dass wir 1-0 in Führung gehen. Schwierig. Also ich finde, leistungsgerecht ist 0-0 auf jeden Fall. Danke nochmal an Jonas Omlin auch an dieser Stelle. Aber ja, es lässt einen ziemlich ratlos und sprachlos zurück, wie ein Derby so vor sich hin plätschern kann.
Ich möchte einmal noch kurz, bevor wir da weiter galoppieren, der Elfmeter ist natürlich die eine Sache, wurde auch nachher dem Spiel natürlich diskutiert. Baumgart hat da keinen Elfmeter gesehen, Farke hat natürlich einen Elfmeter gesehen. Ich fand es sehr interessant, was Yannick Sorgatz auf Twitter geschrieben hat, dass angesichts der Gladbacher Leistung der ersten Halbzeit dann auf den Elfmeter zu schieben schon fast eine Art von Whataboutism ist. Weil natürlich, wenn man sich die erste Halbzeit anschaue, da habe ich nicht viel notiert bei mir, aber sämtliche Sachen, die ich notiert habe, waren halt Chancen der Kölner. Was war da los mit Gladbach? Warum sind die so überhaupt nicht ins Spiel reingekommen?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja, ne, wahrscheinlich muss man jedem Gegner ein Bayern-Trikot anziehen, damit das irgendwie funktioniert. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, also ich war lange sprachlos, bin immer noch ratlos. Ja, du hast natürlich halt, also Jonas Hofmann, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein unfassbar guter Spieler, unfassbar wichtiger Spieler, hatte halt echt nicht seinen besten Tag. Blöd, dass, oder ungünstig, dass er das 80 Minuten lang haben durfte, dass man da halt nicht früher reagiert hat. Aber das ist ja eh so ein Farke-Thema. Wechseln eher ungern. Gladbach hat überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Am Anfang mochte ich es noch ein bisschen auf den sehr rutschigen Rasen schieben und twitterte auch noch so, Rasen doof, Schiedsrichter doof, fehlt nur noch, dass das Flutlicht blendet. Dann hätten wir also alle Klischees so erfüllt, die man so auch gerne in der Kreisliga mal als Ausrede nimmt. Es fühlte sich nämlich auch über weite Strecken echt wie so ein guter Sonntags-Kreisliga-Kick an, ehrlich gesagt. Ratlos? Yes. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie man so ein Derby angeht, ja.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, so ein richtiges Derby-Feeling ist da lange Zeit nicht aufgekommen. Die Kölner haben es dann noch so ein bisschen versucht, haben dann mit dieser Raute ja auch ganz gut ins Pressing gefunden. Aber auch nach der zweiten Halbzeit gab da ja ein riesiger Abfall bei den Kölnern. Und da möchte ich mal versuchen, dich ins Boot zu holen, Lennart. Wenn ich mir jetzt angucke, im Jahr 2023 ist Köln in 7 von 11 Spielen ohne eigenes Tor geblieben. Das beschönigt eigentlich noch, wenn man auf die Rückrunde blickt und die ersten beiden Spiele 2023, die ja noch Hinrunde war, ausblendet, dann sind es ja sogar 7 von 9. Also diese Offensive der Kölner, werden die jemals wieder ein Tor schießen?
Ich weiß es nicht. Gegen uns haben sie auf jeden Fall keins geschossen und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Weil der VfB, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit gegen die gespielt und erstaunlicherweise zu Hause 3-0 gewonnen. Und wenn man es schafft, gegen den VfB kein Tor zu schießen. Also weder von unserem schlechten Umschaltverhalten zu profitieren, noch sonst irgendwie von unserer Trotteligkeit da hinten, dann sagt das schon was aus. Also ich war auch überrascht, wie schlecht die Kölner waren gegen uns. Dann die Wochen danach war ich nicht mehr überrascht. Und umso überraschter bin ich jetzt, dass es der Borussia nicht gelungen ist, da heute das Spiel zu gewinnen. Also das ist also schwierig in Köln.
Ja, es ist auch schwierig generell. Also die Stimmung in Gladbach, die ist ja auch schon eine Weile etwas durchwachsener. Natürlich steht Farke immer mal wieder zur Diskussion. Es ist, verstehe ich zu einem gewissen Punkt. Ich mag Farke, ich halte Farke nicht für einen wirklich schlechten Trainer. Ich kenne ihn ja noch so aus seiner Zeit aus England, wo ich auch ein bisschen was mitbekommen habe. Er hat halt einen Scherbenhaufen übernommen, mit dem ja auch schon die Trainer davor ihre Schwierigkeiten hatten. Sollte da irgendwie versuchen, Stabilität reinzubringen und hat immer anfangs noch gesagt, erst die Stabilität und dann Farke-Fußball. Jetzt fehlt aber halt irgendwie so beides. Also man sieht jetzt nicht unbedingt die Stabilität. Elvedi war heute überraschend stabil, muss man dazu sagen. Dem hat die Länderspielpause offensichtlich ganz gut getan. Der als Abwehrchef natürlich eine wichtige Rolle spielt, der aber in den letzten Wochen alles andere als Abwehrchef gewesen ist, was mir auch für ihn sehr leid tat. Und du hast halt die Frage natürlich jetzt immer vor Augen, wie geht's in Gladbach weiter? Es wird gezwungenermaßen einen Kaderumbruch geben. Es gibt Spieler, die gehen kostenlos woanders hin. Es gibt Spieler, die sind alt. Es gibt Spieler, die wissen noch nicht ganz genau, ob sie gehen oder bleiben. Es werden neue Spieler kommen müssen. Vielleicht verkaufst du auch Kone für viel Geld, um neue Spieler kaufen zu können. Es wird also tatsächlich umgebaut werden müssen. Das wird aber auch kein Selbstläufer, dass man sagt, hey, dann bauen wir doch im Sommer den Kader so auf, wie Farke ihn gerne möchte, damit wir den Farke-Fußball spielen können, den man von Farke halt kennt. Und das wird ein ziemlich unangenehmer Sommer und das wird eine ziemlich unangenehme Saison, weil du halt nicht den super-duper Kader da zusammenbauen kannst, weil einfach das Geld fehlt, weil sehr, sehr viele Spieler ausgetauscht, sage ich jetzt mal, werden müssen. Und das dann natürlich auch erstmal wieder Zeit braucht. Werden viele junge Spieler auch wieder dabei sein, die natürlich auch wieder ein bisschen Zeit brauchen. Das wird nicht von jetzt auf gleich funktionieren. Und die andere Entscheidung ist, du gehst den Weg jetzt ohne Farke weiter, aber mit wem? Ich weiß, ich höre jetzt schon wieder ganz viele schreien, aber wir haben doch den Polanski. Ja, ja, der macht das auch mit der U23 ganz gut, aber das ist ja trotzdem noch mal ein Schritt, ob er jetzt Bundesliga macht und da jetzt irgendwie versucht, das zu kitten, was da im Moment schief läuft oder nicht. Also das kann halt auch ganz schief gehen im schlimmsten Fall und dann versaust du dir da einen wirklich, wirklich guten Nachwuchscoach, aus dem man vielleicht später mehr rausholen könnte. Deswegen schwierige Entscheidung, die ich zum Glück nicht treffen muss.
Wir werden ja nicht die Ersten, die einen U23-Coach dann damit verbrennen für spätere Aufgaben. Also ja, ich habe bei Gladbach immer so ein bisschen das Gefühl, man hält sich halt gerade so mit so Leuten wie Thuram oder Plea halt nicht über Wasser, aber das ist so, die machen halt noch den Unterschied und deswegen steht man halt irgendwo in der Mitte der Tabelle, aber ja, so insgesamt.
Ja, wobei Thuram, der ist halt, ja, ich mag den Kerl und der ist halt auch echt immer so ein bisschen unglücklich. Der hat jetzt von 22 Großchancen 16 vergeben. Also das spricht jetzt auch nicht so für ihn. Player kommt in der 80. Minute, weil Hofmann 80 Minuten einen schlechten Tag haben durfte und steht dann auf dem Platz so, ja, Trainer, was jetzt machen? Ne? Also wie soll ich jetzt in 10 Minuten hier auf einmal, ne? Also ja, da tat mir jetzt Player auch ein bisschen leid. Und es gibt nicht nur schwarz und weiß, nicht gut und böse und was weiß ich, und das ist bei Farke halt auch der Fall. Also der macht viel gut, der macht aber auch manche Sachen, die ich nicht verstehe. Zum Beispiel diese Auswechslung. Und es ist ja auch durchaus bei ihm schon passiert, dass er Leute einwechseln wollte und plötzlich wurde das Spiel abgepfiffen und er kam nicht mehr dazu, weil er so spät erst eingewechselt hat. Das ist tatsächlich passiert. Und das sind halt Sachen, die nicht so optimal sind, die aber vielleicht auch zeigen, was er so ja, generell halt, also Favre war ja auch einer, der spät gewechselt hat. Da hat es aber meistens dann irgendwie noch ein bisschen Hand und Fuß gehabt, was so passiert ist.
Ja, es ist interessant, schwierig. Interessanterweise, wenn man jetzt auf dieses Spiel nochmal zurückguckt, war es auf der einen Seite wurde gar nicht gewechselt. Also erst, wie du hast das ja gerade schon gesagt, auf der anderen Seite, Baumgart hat mal wieder die komplette Offensivreihe ausgewechselt. Das hat auch nichts geholfen. Also es war wirklich so, offensiv hatte man das Gefühl, da fehlt bei beiden Teams jegliche Durchschlagskraft. Und das ist natürlich dann auch, wird ein bisschen von der Tabellensituation abgefedert, aber auch da sieht es, ist man nicht mal ganz so weit weg vom Abstiegsring. Köln auf Rang 13 mit 28 Punkten, Gladbach auf Rang 10 mit 32 Punkten, also auch beide, ja, gar nicht mal so in den sichersten Gefilden.
Wobei ich bei Köln fast glaube schon, dass, also ist halt auch ein Qualitätsproblem. Also, wie gesagt, ich habe die ja gegen uns gesehen, und wenn du halt einen Selke auch, nach 60 Minuten runternimmst, wo du denkst, wo ich dachte, als der kam, okay, das ist nochmal so dieser typische Unterschiedsspieler, der dir zumindest nochmal die ein, zwei Tore im Abstiegskampf machst oder im Kampf aufs Mittelfeld, weiß nicht, ob Köln noch hin unten reinrutscht. Keine Ahnung, da schießt jetzt keine 10 Tore mehr in der Rückrunde, aber du wechselst aus und es kommt nichts Besseres nach bei Köln.
Ja, bei Selke habe ich aber gesehen, tatsächlich, also das hat ja einen Grund, dass der ausgewechselt wurde, zumindest hatte der nachher einen dicken Eisbeutel auf dem Knie.
Okay.
Das ist natürlich halt so ein Selke-Thema, der ist halt irgendwie, der krebst sich ja von einer Verletzung zur nächsten. Bei uns, also bei Gladbach, war es jetzt halt auch tatsächlich heute wirklich, ja, sie waren stets bemüht, ne? Also der Hofmann, der hatte da eine Situation, da muss er wirklich einfach nur mal kurz querspielen oder sich nach links freilaufen oder dies, das. Dann Thüram, der irgendwie, wie gesagt, seine Großchancen der Reihe nach vergibt und schwierig. Ich bin aber tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gespannt, wenn es bei der Entscheidung bleibt, also Köln will ja da wohl irgendwie noch gegen vorgehen, wie sich die Kölner Mannschaft dann in den nächsten zwei Transferperioden da durchschlagen wird.
Vielleicht noch einmal kurz zum Kontext. Das hat ja wahrscheinlich vielleicht auch nicht jeder mitbekommen. Der erste FC Köln wurde von der FIFA zu einer Transfersperre verurteilt. Es war ein Verfahren vorausgegangen, wo es um einen Jugendspieler ging, den man vom slowenischen Club Olimpia Ljubljana gekauft hat. Beziehungsweise man hat ihn nicht gekauft, sondern er hat bei Ljubljana den Vertrag gekündigt und der 1. FC Köln hat ihn dann verpflichtet. Die FIFA hat aber gesagt, Spieler, die wechseln, die Vertrag kündigen und wechseln, da müsste der neue Verein im Zweifel nachweisen können, dass da eben kein Vertragsbruch vorliegt, sondern dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und die FIFA ist der Meinung, beziehungsweise das Gericht ist der Meinung, dass der 1. FC Köln das eben nicht getan hat. Das zu diesem Transferthema, das wäre natürlich, hast du natürlich recht, Yvonne, eine große Belastung für den 1. FC Köln. Wobei ich jetzt sagen würde, in diesem Spiel hat man der Mannschaft das nicht so angemerkt. Also ich würde jetzt nicht das als Ausrede benutzen wollen.
Nee, das nicht. Es ist halt nur interessant dann zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich denke, dass der FC auch ganz gerne hier und da noch neue Spieler holen möchte, weil sich ja doch immer mal wieder jetzt gerade in den letzten Wochen gezeigt hat, dass es auch beim FC diverse Schwankungen in Leistungen etc. gab.
Mhm.
Und die sich mit Sicherheit auch gerne verstärken würden. Und es halt einfach sehr interessant sein wird zu sehen, was passiert, mit wem wir da rechnen können und so weiter, wenn sie keine neuen Spieler kaufen sollten.
Ja, zumal der
werden Verträge verlängert, wo wir bis jetzt gar nicht von ausgehen, dass sie verlängert werden und so weiter.
Ja, naja. Oder der Spieler von St. Pauli, dessen Name mir gerade entfallen ist, den sie ja schon verpflichtet haben. Den sie aber nicht registrieren. Genau, den sie aber nicht registrieren dürften. Also die haben ihn zwar verpflichtet, aber die können ihn halt nicht melden.
Weil er halt ja, das ist ja genau, man darf ja keine neuen Spieler melden, das heißt ja die Transfersperre. Sie könnten theoretisch, genau, können sie 10 Spieler einfach unter Vertrag nehmen, aber sie dürfen sie halt nicht anmelden, sie dürfen nicht spielen, weswegen natürlich kein Spieler dann kommt, das ist ja logisch. Ja. Ich finde die Strafe, ich kann es halt nicht irgendwie nachvollziehen, deswegen fällt es mir so schwer darüber zu reden, weil ich da in diesem ganzen rechtlichen Thema nicht drin bin. Es klingt halt nur völlig aufgebläht, diese Strafe, weil man selbst wenn, ich kann nachvollziehen, dass du als Verein das nachweisen musst, dass der Spieler nicht vertragsbrüchig wurde wegen dir, dass das auch so eine Beweislastumkehr ist, im Gegensatz zu dem, was man sonst aus dem Rechtswesen kennt, weil natürlich Vereine geschützt werden müssen, aber ansonsten einfach jeder Spieler behaupten würde, oh, mein Verein ist vertragsbrüchig geworden und ich gehe jetzt zu dem großen anderen Verein. Gerade im Jugendbereich wäre das ein großes Problem, aber es scheint mir völlig willkürlich, diese Strafe, und völlig wahnsinnig, wenn du guckst, womit andere Teams durchkommen, auch mit Financial Fairplay-Geschichten. Zwei Transferperioden ohne Transfers klingt völlig wahnwitzig.
Ja, ich meine, also Man City hat damals, glaube ich, 1 Million Strafe gezahlt oder so, weil sie Financial Fairplay nicht eingehalten haben. Also, ja.
Es klingt ein bisschen populistisch, aber es ist so dieses, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen.
Ja, so ein Stück weit, das mag sein. Aber wie gesagt, ich kann das aber jetzt auch gar nicht dazu genau äußern, weil ich es nicht genau weiß. Deswegen, bevor wir uns hier auf dem Halbwissen, auf dem populistischen Halbwissenszug befinden, nochmal kurz abschließend zu diesem Spiel der Hinweis. Der 1. FC Köln, der muss jetzt auswärts gegen Augsburg spielen, dann zu Hause gegen Mainz, auswärts gegen die TSG. Das sind sicherlich 3 wichtige Spiele, um auch zu gucken, ob man da vielleicht nach unten reinrutscht. Es sind aktuell 6 Punkte bis auf den Relegationsrang.
Da schließt sich eine Frage von mir kurz an. Ja, wenn klar. Wir bei Gladbach den Trainer diskutieren, machen wir das auch beim FC?
Lennart, machen wir das bei beim FC?
Das ist eine gute Frage, weil ich hatte eigentlich gedacht, schon vor der Saison, dass die da unten reinrutschen, weil ich letzte Saison, die waren so überraschend gut, aber ich habe gedacht, okay, das wird nicht halten, eine zweite Saison, weil ich auch von Baumgart nicht so viel gehalten habe, weil er kommt halt viel über die Emotionen, er hat mit Sicherheit auch seine Qualitäten als Trainer und ja, also ich würde mich nicht wundern, wenn man in Köln, je nachdem wie knapp das am Ende wird, auch im Sommer über einen neuen Trainer diskutiert, weil das, wir kennen das mit unserer Saison, die erste Saison nach dem Aufstieg bei Köln war es dann der Klassenhalt, läuft super, und in the long run wird's aber, treten dann doch wieder Schwächen zutage, sowohl in der Mannschaft als auch beim Trainer. Und das hängt, glaube ich, ganz viel davon ab, wie tief Köln noch unten reinrutscht und wie viel Baumgart da vielleicht noch anpassen kann in den letzten 8 Spielen.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich sehe natürlich diese Offensivschwächen sehr, sehr stark, also dass sie jetzt so gar keine Tore mehr erzielen wollen. Es waren ja durchaus Chancen da in der ersten Halbzeit jetzt, aber die haben momentan so überhaupt keine Durchschlagskraft. Andererseits sehe ich da auch Kaderschwächen, weil wenn natürlich Baumgart ständig austauschen muss und er sagt ja auch, ich habe momentan zwar 3 Stürmer mit Tigges, Selke und der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, die im Strafraum vielleicht gut sind, aber es fehlt so einer, der drumrum spielt, da habe ich nur meiner, das sehe ich halt auch alles und da wären natürlich Transfers wichtig. Für mich sind jetzt die kommenden Spiele tatsächlich richtungsweisend, weil ich glaube, da reicht ja schon ein Sieg und dann hast du eine Kölner Saison, die nirgendwo endet und dann ist, glaube ich, auch Baumgart aus der Schusslinie.
Ja.
Kommende Gladbach-Spiele gegen Wolfsburg zu Hause, gegen Frankfurt auswärts und dann gegen den FC Union zu Hause. Also auch 3 nicht ganz leichte Spiele, die auch so ein bisschen richtungsweisend sind. Was erhoffst du dir da von den kommenden Spielen, Yvonne?
Puh, dass die Mannschaft zeigt, dass sie will. Viel mehr kann man sich im Moment eigentlich fast gar nicht erhoffen. Ich hoffe, dass wir tatsächlich zu Hause endlich mal wieder Heimstärke zeigen. Wir haben jetzt, ich glaube, die gesamte Saison keine 2 Spiele nacheinander gewonnen. Jetzt haben wir aber auch schon länger keins mehr gewonnen und es wäre mal wieder ganz schön. Und Wolfsburg ist ja bekannt dafür, da kommen wir aber auch nachher noch dazu, dass die auch ganz gerne mal relativ kurz vor Schluss noch ein paar Tore schießen. Mhm. Ich hoffe, dass das bei uns nicht passiert. Union, Frankfurt, ja, weiß ich nicht. Also solange die Mannschaft zeigt, dass sie will, und das Schlimme ist halt nun mal bei Gladbach, du weißt, die können ja eigentlich. Die zeigen ja auch immer mal wieder zwischendurch, dass sie können. Und ich hoffe, dass zumindest bei 1,5 der nächsten 3 Spiele sich das Gesicht der Gladbacher zeigt, was sie gegen Bayern zum Beispiel auch ganz gerne mal zeigen und sie uns eines Besseren belehren und uns zumindest noch mal ein bisschen schönen, ansehnlichen, unterhaltsamen, guten, kämpferischen Fußball zeigen.
Das Gesicht, das sie bei den Bayern zeigen, das können wir auch als Überleitung zum nächsten Spiel benutzen. Nur ist das Dortmunder Gesicht bei den Bayern nicht gerade das Gladbacher Gesicht. Nein, es ist ein ganz anderes Gesicht. Viel wurde diskutiert vor dem Spiel. Es wurde richtig Werbung dafür gemacht. Es war mal, wollte wieder ein Spitzenspiel sein. Die Dortmunder reisten als Tabellenführer nach München. Sie wollten endlich diesen Titel machen. Und dann war alles wie immer. Es war eine Machtdemonstration des FC Bayern. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel gewinnen sie mit 4:2, wobei dieses 4:2 fast noch ein bisschen harmlos klingt. Dafür, wie stark die Bayern nach der frühen Führung gespielt haben. Da waren sicherlich noch mehr Tore drin gewesen, gerade in der ersten Halbzeit. Und da gibt es aber doch jetzt ganz schön viel zu entpacken bei diesem Spiel, ganz schön viel zu diskutieren. Ich würde mal, Lennart, anfangen mit der ersten Frage und ich will da jetzt auch gar nicht so viel Zeit drauf verwenden, aber muss doch einmal drüber reden, über die Entlassung von Julian Nagelsmann. Hat es dich sehr überrascht, als der FC Bayern mitten in der Länderspielpause verkündet hat, Nagelsmann muss gehen, Tuchel kommt?
Ja, auf jeden Fall, weil so als Außenstehender siehst du nicht wirklich den Grund, wenn du Tabellenzweiter bist, deinen Trainer entlässt. Also ich hatte dann die Gerüchte irgendwie dann beim gelesen, ich verfolge den Bayern alles auch nicht so eng, dass ich jetzt jede Bewegung von Julian Nagelsmann so genau verfolge. Das hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich sehe eigentlich keinen Grund. Ja, die Bayern haben in der Rückrunde, haben das Spiel für ihre Verhältnisse durchwachsene Rückrunde. Aber ja, ich meine, wenn man es sich halt leisten kann, einen Trainer zu entlassen und auszutauschen, ja, das ist dann letzten Endes. Mein VfB kann sich, hat wahrscheinlich nur deshalb immer noch Bruno Labbadia als Trainer, weil sie sich die Abfindung nicht leisten können. Ich weiß es nicht. Die Bayern machen das halt einfach. Also scheinbar war Tuchel ja auch dann verfügbar. Das hat, glaube ich, auch eine ganz große Rolle gespielt. Man konnte ihn diesmal kriegen. Und ja, das ist am Ende ein Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Und wahrscheinlich sieht man bei den Bayern die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mit Tuchel man hält es für wahrscheinlicher, dass man den Titel holt, als dass man das mit Nagelsmann macht. Wobei ich glaube, dieses Spiel hätte auch Nagelsmann gewonnen, weil es halt gegen Dortmund ging. Aber ja, also es ist von außen betrachtet ein bisschen albern, aber wenn man in den Sphären unterwegs ist, in denen die Bayern unterwegs sind, dann macht das vielleicht sogar irgendwie Sinn, wenn man einfach eine größere Erfolgschance sieht.
Viel wurde ja auch debattiert über die Art der Entlassung. Das hat sich am Wochenende nochmal zugespitzt, als Oliver Kahn dann auf Lothar Matthäus traf im Sky-Interview. Hieß es, hätte man Nagelsmann vorher Bescheid sagen müssen. Nagelsmann hat ja während der Länderspielpause im Urlaub verweilt, war beim Skifahren. Dann hat der FC Bayern ihm das nicht direkt gesagt. Er hat das von Journalisten erfahren. Ist das stillos, Yvonne, oder gehört das einfach so ein Stück weit zum Geschäft dazu?
Ja, also Fußballbusiness ist schmutzig, das ist halt so, und es ist ein Job, den 18, also Bundesliga-Trainer, ist halt ein Job, den 18 Personen nur machen können. Ich fand es eine ganz, ganz schwierige Aussage, die ich heute gelesen habe von Uli Hoeneß. Ja, Nagelsmann hätte halt nicht in Urlaub fahren dürfen, weil man hätte sich ja noch zusammensetzen können und mal drüber reden können und dann wäre das vielleicht ganz anders ausgegangen. Und das ist, ja, weiß ich nicht, ob man da so nachtreten muss oder ob das wirklich so eine Aussage ist, die man tätigen muss, ob das wirklich anders gelaufen wäre, wenn er nicht in Urlaub gefahren wäre. Ich meine, die waren alle bei ihren Nationalmannschaften, ne? Und der wird ja nicht einfach gegangen sein, ohne jemandem Bescheid zu sagen, so, ich bin jetzt mal im Skiurlaub. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, dass es wie so oft im Fußball so ist, dass man nie erfahren wird, was wirklich intern gelaufen ist. Sei es jetzt, also man ist da ja als Gladbacher so ein bisschen Eberl geprägt, da wird man es auch nie wissen, was wirklich alles gelaufen ist. Und so wird es auch bei Nagelsmann irgendwie sein, dass sehr, sehr viele Dinge einfach niemals so bekannt werden. Ich glaube, dass er mit Sicherheit irgendwo persönlich mit irgendwem aneinander geraten sein muss. Ich hatte von irgendwem gelesen, ja, daran sieht man, wie wichtig Bayern die Meisterschaft ist und man das Gefühl hat, dass man die mit Nagelsmann nicht bekommt. Gut, Ancelotti hat sie bekommen, wurde trotzdem gefeuert, weil er eben die anderen zwei Pokale nicht geholt hat. Also das ist alles so ein bisschen schwierig und Bayern-Trainer ist kein schöner Job, glaube ich. Also ich habe es, glaube ich, so formuliert, Bayern-Trainer ist ungefähr so wie in der Formel 1 den zweiten Sitz bei Red Bull hinter Max Verstappen zu haben. Also das ist nicht schön. Und deswegen, also ich glaube tatsächlich, dass da Sportliches, Privates und so weiter sehr vermischt wurde, Persönliches. Und ob es die richtige Entscheidung war, ich glaube, dass Nagelsmann viele Optionen haben wird. Das ist ein junger Kerl, das ist kein schlechter Trainer. Er wird noch viel dazu lernen in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube, dass der eine sehr gute Trainerkarriere noch vor sich haben wird.
Ja, und ich würde es dann, glaube ich, auch dabei belassen wollen, weil du hast es schon gesagt, wir werden nie genau erfahren, was passiert ist. Es war sicherlich keine stilvolle Entlassung, das muss man sagen, aber es gab auch wenige stilvolle Entlassungen in der Geschichte der Bundesliga. Also bei anderen Clubs ist es ja nicht anders, dass schon nach dem Spiel plötzlich in der Presse zu lesen ist, dass der Trainer entlassen wird, obwohl da noch nie mit dem Trainer gesprochen wurde. Also das ist ja jetzt auch nichts, was nicht über anderer Ort schon passiert wäre. Aber im FC Bayern ist natürlich alles ein Stück weit größer. Deswegen lass uns mal in die Gegenwart kommen und sagen, Thomas Tuchel ist jetzt Trainer beim FC Bayern. Thomas Tuchel hatte sein erstes Spiel gemacht und Thomas Tuchel hat gleich mal ein Statement gesetzt mit diesem 4:2 Erfolg. Da mal die Frage direkt an euch, als ihr da habt, das Spiel verfolgt habt, hattet ihr das Gefühl, dass es da ein anderes FC Bayern zu sehen gab? Ob da gab es da einen großen Tuchel-Effekt oder war das eher so, ja, der FC Bayern schaltet mal eben in den Boss-Modus, wie sie es immer gegen den BVB tun?
Ich würde kurz anfangen. Ich würde sagen, ich glaube, das ist einfach der, wie ich auch gerade sagte, Nagelsmann hätte das Spiel, glaube ich, auch gewonnen. Ich glaube, das ist der Bayern-Boss-Modus. Ja, natürlich begünstigt dann durch Gregor Kobel. Aber die Bayern haben dann halt auch, wenn es drauf ankommt, eine Qualität. Du machst einen so einen Fehler und die machen dich komplett nackig. Und du kommst nicht mehr rein. Und gerade in so einem Spiel, gerade mit auch mit dieser, ich nenne es mal Demütigung, auf den zweiten Tabellenplatz zurückgefallen zu sein, ich glaube, wie gesagt, da hätte auch noch Nagelsmann an der Seitenlinie stehen können. Ich glaube, die sind so angepiekst gewesen, dass auch gerade mit der zweiwöchigen Pause, wo du dann auf dem zweiten Tabellenplatz stehst, sei denn Dortmund hätte irgendwie ganz früh eine Bude gemacht. Ich glaube, dann wäre es spannend geworden. Aber wenn du die dann einmal so in so ein Spiel so reinkommen lässt, ich glaube, das war einfach ja typisch Bayern und nicht unbedingt jetzt der große Tuchel-Effekt.
Wobei ich schon finde, dass du so ein paar Kleinigkeiten schon gesehen hast, die so ein bisschen anders ausgesehen haben als unter Nagelsmann. Ob das jetzt wirklich der ausschlaggebende Punkt war, nö. Aber es sah zumindest an manchen Ecken ein bisschen anders aus. Es wurde ein bisschen anders agiert. Es wurde taktisch ein bisschen anders gehandhabt. Ob das jetzt Nagelsmann gegen Dortmund genauso gemacht hätte, weiß ich nicht. Ob das jetzt wirklich Tuchels Handschrift war, weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Aber es gab zumindest kleine Auffälligkeiten. Ich habe auch gedacht, ey, das wird ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Das sah auch am Anfang echt so aus, als würde das sehr ausgeglichen werden. Und dann kam halt Kobel und es tut mir echt leid für den Kerl. Heißt, du wirst hochgejubelt, dass du wieder da bist und dann, dumm gelaufen. Und dann muss man eigentlich sagen, war Bayern tatsächlich Bayern. Nämlich genauso wie halt auch unter Nagelsmann immer noch mit Chancen, die da liegen gelassen wurden, mit fast teilweise zu wenig Effektivität und ein bisschen zu viel Passivität. Ich glaube, das hat Tuchel auch tatsächlich nachher noch so ein bisschen bemängelt. Mhm. Und gut, nach dem 4:0 ist Bayern halt klar in den, wir haben bald noch ein Pokalspiel und müssen uns ein bisschen schonen Modus gegangen. Und ja, jetzt, gut, dann wird ein Elfmeter für Dortmund gepfiffen und der geneigte Gladbach-Fan weiß, mit Sommer, das ist kein 2:0. Also das weißt du vorher schon, dass der den nicht hält. Aber das 4:2 klingt knapper, als das Spiel im Endeffekt war. Also man hatte das Gefühl, Bayern könnte jederzeit wieder einen Gang höher schalten und macht noch 2-3.
Ja, ich möchte vielleicht noch einmal kurz da einhaken, wo du gesagt hast, taktisch gab es kleine Änderungen. Ich fand auch schon so ein bisschen, konnte man die Handschrift von Tuchel sehen. Die Außenverteidiger waren sehr viel weniger offensiv eingebunden. Es war ein ganz klarer Aufbau mit 5 Mann hinten, 5 Mann vorne, sehr sauberer Aufbau auch. Ein bisschen anders als bei Nagelsmann, wo noch ein bisschen mehr Chaos, ein bisschen mehr Aufrücken, ein bisschen mehr Positionswechsel waren. Ja, aber es war jetzt keine Revolution und ich würde jetzt auch nicht jetzt in die große Tiefenanalyse einsteigen wollen, taktisch. Denn, und das fand ich eigentlich noch viel spannender, ich habe ein Interview gesehen von Thomas Müller nach dem Spiel bei ESPN, der gesagt hat, er hat auch, wie es mit ihm üblich ist, so ein bisschen Trash-Talk natürlich auch einen Platz gemacht und sich mit den Spielern von Dortmund unterhalten. Und er meinte, er hat deutlich gemerkt, wie die nach dem 0:1 Muffensausen bekommen haben. Also wie die dieses 0:1 komplett aus der Bahn gehauen hat. Und das war ja, glaube ich, auch was jeder beobachten konnte, dass es eben bis zum 1:0 doch ein durchaus amüsantes, ausgeglichenes Spiel war und dass dann jegliches Selbstvertrauen auf BVB-Seite weg war. Und das ist ja dann auch schon wieder bezeichnend für diese Mannschaft, oder?
Ja, und dann hast du ja auch noch die relativ frühe Verletzung gehabt, glaube ich, ne? Mhm. Von Schlotterbeck.
Ja, da stand es, glaube ich, schon 3:0. Also das war schon der Todesstoß. Es war 13 Minuten fällt das 0:1, dann in der 18 Minute die Ecke zum 0:2, der dann auch einen wirklich blöder Ballverlust von Brandt vorausging. Und dann in der 23 Minute das 0:3, wo Reasson ins Dribbling gegen 2 Gegenspieler geht, obwohl eigentlich 3 Spieler um den Ball sind. Also er hat genug Anspielstationen. Also das waren halt wirklich so Gegentore der Marke. Das darf dem Tabellenführer eigentlich nicht passieren.
Ja, aber das ist dann halt genau dieses Spiel. Und wie gesagt, bei Dortmund überrascht mich leider auch nicht. Also wir wünschen uns ja schon, fast alle wünschen sich ja schon seit Jahren, dass es ein bisschen spannender ist, aber ich warte quasi immer nur auf den Zeitpunkt, wo dem BVB genau so ein Spiel dann passiert.
Ja, aber der BVB hat ja ein Talent dafür, dass das im Zweifelsfall nicht zwangsläufig ein Spiel gegen Bayern ist, sondern gegen Köln, Bremen oder sonst. Ne?
Also oder die, aber das in der Allianz Arena ist es dann meistens aber auch immer noch dazu, muss man sagen.
Das stimmt, aber meistens, also bis jetzt haben sie sich ja in den letzten Jahren das Rennen um die Meisterschaft schon nicht gegen Bayern versaut. Also das muss man ja auch dazu sagen. Von daher ist es schon spannender geworden. Immerhin.
Ja, immerhin, das ist etwas. Aber es ist ja doch schon dann so ein bisschen vielleicht auch ja, bezeichnend, wie denn eben dieser eine Missgeschick von Kobel, klar darf der nicht passieren in so einem Spiel, aber kann dann eben immer passieren, dass wie sie dann da danach weitergemacht haben. Und gleichzeitig möchte ich aber auch nochmal so ein bisschen den Scheinwerfer drehen und dann die Frage stellen, ob auch beim BVB alles so Gold ist, was in den vergangenen Wochen geglänzt hat. Denn ich hatte schon das Gefühl, dass sie dem Bayern sehr, sehr viel Räume im Zentrum angeboten haben. Dass da sehr viel frei war, dass diese Aufstellung von Guerrero, auch die Hereinnahme von Brandt und Reus auf den Flügeln, dass die überhaupt nicht gefruchtet hat ab irgendeinem Punkt. Und vielleicht da auch nochmal so leichte Kritik, dass man sagen kann, okay, der BVB hat auf jeden Fall nicht seinen besten Nachmittag bekommen und auch taktisch war da nicht alles Gold.
Das ist richtig. Also ich bin großer Fan von Brandt, aber tatsächlich war das, fand ich jetzt auch, also genau das, was du angesprochen hast, da ist halt auch die Frage, ja, gerade bei so einem Spiel vorher dann wirklich an so vielen Schrauben zu drehen, machst du damit die Mannschaft vielleicht ein bisschen kürre? Also, ja, weiß ich nicht. Ist schwierig, also es gibt ja Leute, die im Stadion waren, die sagen, ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie nervös wirkte. Das kriegst du als Müller auf dem Platz natürlich ganz anders mit. Mhm. Und jetzt, ja, du hast halt Dortmund, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob man als Dortmund-Spieler es wirklich gewöhnt ist, diesen Druck zu spüren, wie du ihn halt am Samstagabend hattest und wie gut da einzelne Personen wirklich mit umgehen können, wenn sie wissen, wow, das ist jetzt das Spiel, das musst du gewinnen. Das können halt manche dann vielleicht einfach nicht, wenn sie dann auch noch ein neues Muster aufgedrückt bekommen.
Ja, und jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt aus der Bundesliga? Weil wenn wir jetzt eigentlich natürlich auf die Tabelle blicken, dann sehen wir, der FC Bayern ist Erster, hat aber nur 2 Punkte Vorsprung auf den BVB. Ja, sie haben das bessere Torverhältnis, aber eigentlich ist natürlich noch nichts geritzt. Gleichzeitig hat man, zumindest ich habe das innerlich das Gefühl, als ob die Meisterschaft jetzt schon entschieden ist. Ich glaube, ich bin damit nicht ganz alleine. Und ich ohne jetzt die große allgemeine Bundesliga-Diskussion aufzumachen, aber das war jetzt ja nichts, was unbedingt Werbung war für die Bundesliga, dass dieses Spiel jetzt wieder so eindeutig entschieden wird. Also hat die Bundesliga da auch ein Stück weit ein Problem mit dieser Situation, mit diesem Spiel auch?
Wenn du die Union-Fans fragst, nicht.
Ja gut, Union immerhin noch mit 51 Punkten noch nah dran, ja.
Naja, und guck mal, gegen wen Dortmund als nächstes spielt. Zu Hause immerhin, aber die spielen jetzt am Samstag gegen Union. Dann spielen sie bei uns, dann spielen sie gegen die Eintracht. Also wenn ich mir den restlichen Spielplan vom BVB angucke, dann kann ich mir gut vorstellen, wo die ihre Punkte noch liegen lassen. Und wie gesagt, das ist natürlich auch ein Allgemeinplatz, aber bei den Bayern kann ich mir auch gut vorstellen, dass die jetzt einfach durchziehen.
Ja, aber die Bayern sind auch hier und da für einen Patzer gut, ne? Also das darf man auch nicht aus den Augen lassen. Irgendwie haben die es diese Saison auch geschafft, hier und da mehr Punkte liegen zu lassen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Bayern wieder Meister werden. Ich glaube aber, dass es dieses Jahr knapper wird denn je.
Ja, das glaube ich auch.
Ich bin sehr gespannt. Vielleicht bin ich auch wieder mal zu kritisch zu Dortmund. Das tut mir auch leid, falls ich das bin. Aber mich hat natürlich diese Leistung jetzt sehr erschrocken, auch in gewisser Maßen, dass sie jetzt in diesem Spiel so sind. Und ich hoffe nicht für das Meisterschaftsrennen, dass das jetzt so der Anfang eines Negativtrends ist. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie halt das Selbstvertrauen, das Dortmund aufgebaut hat, jetzt mal wieder richtig zerschlagen wurde. Und ich fand auch, dass Dortmund in vielen Spielphasen nicht gut gewirkt hat und jetzt auch Bayern so ein paar Probleme halt gezeigt haben im Zentrum, auch der Spielaufbau von Dortmund, der nicht immer optimal ist, die auch Union sehr gut ausnutzen kann kommende Woche.
Ja, jetzt hast du aber, du kommst halt auch als Dortmund, kommst du halt aus einem dicken Sieg gegen Köln und denkst dir, boah, geil. Und nachdem ich Köln heute gesehen habe, denke ich mir so, gut. Wenn du das als Dortmund halt, das musst du halt auch als Dortmund gewinnen, ne? So, aber ja, ich glaube, dass Dortmund halt, also Dortmund ist auf einem guten Weg, Aber ich glaube tatsächlich, dass Dortmund halt noch so einige Stellschrauben hat, an denen sie drehen müssen, weil die sehr, sehr lange Zeit halt immer so einen Starspieler haben, um den herum sie irgendwie versucht haben, ein Team zu bilden. Und jetzt haben sie das zum ersten Mal seit langer, langer Zeit nicht mehr und versuchen jetzt wirklich gerade eine homogene Mannschaft aufzubauen. Man kämpft jetzt so ein bisschen darum, bleibt Bellingham, ja, nein, vielleicht. Aber ansonsten sind sie jetzt das erste Mal seit langem wieder dabei, wirklich als Team, als Gemeinschaft was aufzubauen und nicht um einen Starspieler. Und sie haben einen guten Trainer, dem ich sehr, sehr, sehr viel zutraue, der wirklich gut zu der Mannschaft passt, der nach Dortmund passt. Da ist eine Mannschaft, die sich gerade sehr, sehr gut zusammenrauft und aufbaut. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich mit ein bisschen Geduld dann spätestens in ein, zwei Jahren wirklich nochmal einen knapperen Titelkampf wieder sehen werden. Vielleicht dann sogar noch mit noch mehr Union, wer weiß.
Dein Wort in Gottes Ohr. Lennart, Entschuldigung, ich wollte dich nicht abwürgen.
Alles gut. Nee, ich bin auch mal gespannt auf das Spiel, das ist am Mittwoch. Weil wir reden ja auch gleich noch über Leipzig, die ja auch sich in einer Situation finden, mit der sie nicht zufrieden sein können. Man könnte sie fast aus Leipziger Sicht schon als prekär bezeichnen. Und gleichzeitig hast du die Dortmunder, die von diesem Spiel kommen und dann auswärts in Leipzig antreten. Also vielleicht schaffen sie es in dem Spiel sozusagen direkt wieder einen Kontrapunkt zu setzen. Und auch vom Gefühl her, vom mannschaftsinternen Gefühl. Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Dortmunder da nochmal einen Lauf starten und das wirklich nicht nur bis zum Ende spannend bleibt, sondern sie wirklich am Ende noch eine Titelchance haben. Weiß nicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass Leipzig auswärts so ein Kickstart nochmal sein könnte für die.
Ja, wir könnten auch noch natürlich sehr viel mehr Geschichten aufgreifen aus diesem Spiel. Nochmal vielleicht als Chronisten erzählt, dass Dortmund in der zweiten Halbzeit doch noch zwei Tore geschossen hat. Ich fand auch dann am Ende im 3-4-3, das sie gespielt haben, waren sie ein Stück weit besser. Die Bayern hatten so ein bisschen Probleme, nachdem sie ihre besten Spieler unter anderem Müller ausgewechselt haben. Vielleicht kann man das ja auch noch zusammen mit dem, was ihr gesagt habt, als Hoffnung sehen. Ich habe die Hoffnung momentan nicht mehr. Ich bin aber sehr gespannt und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Der BVB hat mich in dieser Saison ziemlich häufig eines Besseren belehrt. Ihr habt auch schon gesagt, wie es jetzt weitergeht. Die Bayern haben jetzt ein Doppelspiel gegen Freiburg vor der Brust. Einmal im Pokal zu Hause und dann auswärts in der Bundesliga. Danach geht es auswärts nach Manchester City zum Champions League Viertelfinale. Also jetzt wirklich Wochen der Wahrheit. Tuchel hat keine große Zeit, sich einzuarbeiten. Der muss direkt liefern. Borussia Dortmund, habt ihr auch schon gesagt, auswärts im Pokal bei Leipzig, dann zu Hause gegen den FC Union und auswärts beim VfB Stuttgart. So, weiter geht es mit Leipzig. Ihr habt das ja auch gerade schon mehr eine schöne Überleitung gebastelt und Lennart, ich nehme mich da auch gleich dran, nämlich die Leipziger haben 0-3 verloren gegen Mainz 05. Klar, Mainz kam mit guter Form gereist nach Leipzig, trotzdem überrascht die Höhe des Ergebnisses doch ein Stück weit. Und die Leipziger waren auch in diesem Spiel relativ chancenlos. Lennart, wie würdest du jetzt diese Leipziger Form momentan bezeichnen? Weil das war ja schon mal so ein richtiger Rückschlag, auch in Richtung Champions League, wo sie jetzt auf Rang 5 zwei Punkte Rückstand auf Freiburg haben.
Ja, also die Leipziger Also die Dortmunder überraschend haben mich jetzt nicht überrascht mit ihrem Einbruch gegen die Bayern. Die Leipziger überraschen mich hingegen sehr, weil die hatten auch gegen uns natürlich schon teilweise Probleme. Aber das ist eine Mannschaft, die einfach individuell so gut besetzt ist, dass die so untergeht gegen eine Mainzer Mannschaft, die kollektiv ihre Qualitäten hat, aber die jetzt nicht, also du erwartest einfach nicht, dass Mainz auswärts gegen eine so gut besetzte Mannschaft wie Leipzig so dominant ist. Das ist echt beeindruckend. Ich bin mir unsicher, ob es mehr gegen Leipzig oder mehr für Mainz spricht, weil die Mainzer ja, wie du sagst, die sind in einer guten Form. Die pirschen sich da so langsam aber sicher an Platz 6 ran. Beeindruckend. Auch die Abgezocktheit, wie sie ihre Tore gemacht haben. Ajorke wäre auch mal interessiert. Beeindruckend. Also kann man nicht anders nennen als beeindruckend von den Mainzern.
Ich habe zwei Statistiken rausgesucht. Die eine Statistik ist eigentlich schon relativ langweilig. 70% Ballbesitz hatte Leipzig, also deutlich, deutlich mehr Ballbesitz gegen Mainz, die natürlich nach der frühen Führung in der 9. Minute sehr stark auf Konter setzen konnten. Leipzig hat aus dem Ballbesitz relativ wenig gemacht. Das ist jetzt gar nicht mal so eine neue Nachricht. Das war ja in den vergangenen Wochen häufiger das Problem. Aber Yvonne, die zweite Statistik, die ich rausgesucht habe, ist Ajorg, der im Sturm von Mainz mal wieder eine starke Leistung gezeigt hat. Er hat 7 von 8 Kopfballduellen gewonnen, hat ja auch einen richtig schönen Treffer nachher erzielt zum 2:0. Und das ist, sollte ja dann vor allen Dingen auch zeigen, wie körperlich überlegen die Mainzer waren. Das war eigentlich etwas, was Leipzig immer bisher als Stärke hatte.
Ja, ich fand aber generell, muss ich ganz ehrlich sagen, also mich überrascht noch nicht mal Leipzig, sondern mich überrascht vor allen Dingen Mainz. Die machen das so unfassbar clever auch alles. Also das war ja wirklich, also die scheuen sich ja auch nicht in Zweikämpfe zu gehen, die sind dann auch noch stark, wenn sie in Zweikämpfe gehen. Die schalten unheimlich gut um. Das war ein richtig unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Ich habe es eigentlich so gar nicht erwartet. Ich war ganz überrascht, so, ach, das ist aber nett anzugucken. Und war ein bisschen dahingehend überrascht, dass Leipzig wirklich überhaupt keine Ideen hatte, aus dem Spiel heraus irgendwie da was zu machen. Und es ist, ja, Mainz löst das körperlich halt auch tatsächlich, wie ich ja sagte, also sehr zweikampfstark halt auch. Und ich glaube, das ist man von Mainz, so wie sie das im Moment alles machen, ist man das erstmal nicht gewohnt. Und das ist tatsächlich wirklich, wirklich überraschend. Und ich bin gespannt, wie da die Reise weitergeht. Also da scheinen sich auch wirklich, da scheint sich ein Team zu bilden, gerade mit dem Trainer zusammen, schon über eine längere Zeit, was noch sehr viel Spaß machen wird in nächster Zeit.
Sind aktuell
Mainz jetzt nicht Leipzig, ne?
Also. Ja, das haben wir, glaube ich, schon verstanden aus Kontext. Mainz jetzt auch nur noch 5 Punkte hinter Leipzig. Also ist gar nicht mehr so ein riesiger Abstand der Tabelle, sind auf Rang 8, punktgleich mit den Leverkusenern auf Rang 7, 1 Punkt nur hinter Frankfurt. Ich habe gesagt, der gerade schon Ajorg so ein bisschen hervorgehoben, auch Stach mit einem sehr guten Spiel auf ungewohnter Position, so ein bisschen weiter offensiv im 3-4-3, so auf einer halb rechten, halb linken Rolle. Das war schon ein starkes Spiel von ihm auch. Und ansonsten ist aber auch momentan wirklich jeder Spieler in Form. Und ich habe es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Kopfballduell gewonnen von Ajorg. Aber auch Hantje Olsen und Fernand haben hinten auch wirklich alles abgeräumt, alles weggeräumt. Das war das, was mich da überrascht hat, war, wie körperlich überlegen die Mainzer waren.
Ja, im Grunde kann halt Leipzig auch froh sein, dass es nicht noch höher ausgegangen ist, ne? Also das ist ja noch das Überraschende daran eher, dass man denkt so, ja gut, Mainz hat das 3-0 gewonnen, das hätte aber auch noch höher ausgehen können eigentlich. Also das ist schon, ja, machen sie gut.
Ja, und Mainz hat ja auch, ich sehe gerade noch mal, Mainz hat ja auch in der Luft einen Zweikampfquote von 70%. Also das, oder streicht das ja nochmal was?
Also meinst du sowieso, glaube ich, das Team, meinst du sowieso das Team mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen, aber jetzt in diesem Spiel auch nochmal sehr gegen Leipzig, die ja eigentlich in dieser Hinsicht gar nicht schlecht sind normalerweise.
Ja, Leipzig ist da, glaube ich, auch gerade so ein bisschen in der Findungsphase. Also da ist irgendwie, also ich fand, als es damals anfing so mit RB, dachte ich noch, Leipzig. Naja, aber wenigstens kann man sie sich gut angucken beim Fußballspielen. Ne? Also es war ja temporeich, der so gepriesene RB-Fußball und so weiter. Und das verliert Leipzig meiner Meinung nach Monat für Monat ein Stückchen mehr. Und wenn sie dann jetzt noch wichtige Leute verlieren im Sommer, dann bin gespannt, wie die Herren Sportdirektoren das lösen.
Salzburg.
Ja, du kannst aber ja nicht alles aus Salzburg holen. Du brauchst ja auch noch ein bisschen mehr Qualität.
Stimmt, ja, das stimmt.
Also, ja. Deswegen, da bin ich sehr gespannt, was da, ich sag's euch, Thüram spielt nachher doch noch in Leipzig. Ich bin tatsächlich sehr gespannt und auch, wie sich das halt tatsächlich mit Rose wirklich fügt, ob es sich fügt. Also da gibt's in Leipzig gerade sehr, sehr viele Fragezeichen und ich bin gespannt, was an Geldern fließen wird.
War jetzt auch ein Spiel, das so ein bisschen keine Werbung war, sowohl für den Trainer als auch für die Kaderplanung, weil eine Werner, Silva vorne waren relativ stark vom Spiel abgekoppelt, haben auch überhaupt keine Synergien miteinander gehabt. Werner hatte ja dann noch seine zwei guten Möglichkeiten und auch eine sehr gute Möglichkeit, wo er frei durch ist, die er natürlich wieder nicht macht. Also es ist natürlich sehr unglücklich seit seiner Rückkehr, Werner. Und da hat dann natürlich so, an diesem Nachmittag hat so gar nichts gepasst. Wie gesagt, dass sie im Ballbesitz nicht gut sind, das waren sie in den vergangenen Wochen auch nicht. Aber jetzt 3 Tore aus dem Spiel herauskassiert, das ist eigentlich nicht so Leipzig, wie man es aus den vergangenen Wochen kennt. Kann man wirklich nur hoffen für sie, wenn man jetzt auf Leipziger Seite ist, dass sie das schnell abhaken.
Gladbach und Dortmund-Fans nicken wissend.
Weil?
Rose.
Achso. Ja, das stimmt.
Also das stimmt. Der hat ja
kurz mehr Aussätze gehabt, ja.
Okay, nee, er hat ja schon öfter so in seiner Geschichte als Trainer mal hier und da Schwächephasen in Mannschaften gebracht. Bleibt abzuwarten, aber dass in Leipzig quasi wieder in einen Höhenflug umwandelt. Ich bin gespannt.
Ich bin ebenfalls gespannt. Er hat jetzt die Chance, mit dem Pokalspiel gegen Dortmund ein Ausrufezeichen zu setzen. Danach geht es nach Hertha zu Hertha. Danach geht es nach Berlin zu Hertha, so herum muss es heißen. Auswärts ein Spiel, das man als Leipzig gewinnen sollte und dann zu Hause gegen Augsburg, also jetzt die Chance, den Trend umzuwandeln. Ansonsten muss man auch so aufpassen, dass man nicht die Champions League-Ränge aus den Augen verliert. Hat jetzt zwar nur 2 Punkte Rückstand auf Freiburg, aber Union ist schon so ein bisschen weggezogen mit ihren 51 Punkten.
Ja, und wenn Hertha so spielt wie am Wochenende, dann wird das für Leipzig auch nicht so hübsch.
Ja, bastelt mir eine schöne Überleitung, aber ich möchte einmal noch kurz erwähnen, wie es mit Mainz weitergeht. Die spielen nämlich jetzt zu Hause gegen Werder Bremen, dann auswärts gegen Köln und dann zu Hause gegen den FC Bayern. Und sie haben tatsächlich die Chance, noch oben mit aufzuschließen. Das würde mich sehr freuen, weil ich habe sie in der Saisonvorschau auf Rang 7 getippt. Davon sind sie gar nicht mehr so weit weg. Aber das war es jetzt zu diesem Spiel und wir kommen, du hast mir gerade schon eine gute Überleitung gebastelt, Yvonne. Wir kommen zum Spiel Freiburg gegen Hertha BSC. Ein Spiel, das am Ende 1:1 endete. Wobei die einen sagen werden, ja, das haben wir uns verdient, dieses 1:1. Und die anderen werden sich fragen, Mensch, wie konnten wir dieses 1:1 nur herschenken? Wir haben doch so lange so gut geführt. Ja, Freiburg gegen Hertha und Yvonne, ich stelle mir mal die Frage, wieso gibt der SCF dieses Spiel trotz der 1:0-Führung nach Freistoß Grifo noch aus der Hand?
Weil Hertha überraschend geliefert hat, was man nicht vielleicht erwartet hätte, dass sie das so noch bringen. Also es fängt ja schon damit an. Also Freiburg geht ja in das Spiel erstmal rein und hat, glaube ich, die letzten Spiele eigentlich außer gegen Juve nicht verloren. Dann kommt Hertha, die einfach mal hier gewinnen, unentschieden, Niederlage, also da durchwachsener konnte es ja gar nicht sein. Schwarz stellte seine Startelf auch mal spontan auf 6 Positionen um und das funktionierte überraschend gut. Also normalerweise denkt man ja so, 6 Positionen, das wird unangenehm, aber das hat wirklich, wirklich gut funktioniert. Also Hertha lief früh an, Hertha stand defensiv brutal gut, Kenny, einer der 6-9, über den lief unfassbar viel, nur Freiburg stand halt einfach immer zu gut und deswegen kamen halt die Bälle von Hertha ein bisschen zu ungenau. Sonst wäre, glaube ich, also die Freiburger Führung, die sie lange hielten, hätte, glaube ich, aus Hertha-Sicht gar nicht sein müssen. Also Hertha hätte da durchaus sehr lange das Unentschieden halten können. Meiner Meinung nach ist das auch das bisher beste Auswärtsspiel der Hertha seit vielen Monaten gewesen. Also ich glaube, das war auch das erste Auswärtsspiel in diesem Jahr, wo sie gepunktet haben. Und ja, Freiburg hatte so im gesamten Spielverlauf immer wieder irgendwie, schien es mir, Probleme, eine Lösung zu finden, wie sie gegen diese Defensive von Hertha halt ankommen. Und ich hatte Flashbacks, ich gib's zu, mich erinnerte das Ganze an Hertha unter Pal Dardai. Also es war sehr, also dieses Defensive und so weiter, das war schon sehr, ja, Dardai-esque. Aber gut, also das Gegentor, ja, wie gesagt, muss nicht sein. Also das hätte Hertha auch durchaus verdient gehabt, dass das länger unentschieden oder durchgehend 0-0 bleibt oder sie es sogar gewinnen. Nach dem Gegentor wurden sie ja dann auch ein bisschen offensiver. Und also das, ganz ehrlich, das 1-1, um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, wie kann Freiburg das nicht halten? Das war von Gangkamp einfach unfassbar stark gemacht, ne? Also der Ball alles war ja schon quasi weg, den hat er sich zurückerkämpft.
Ja,
dann
das stimmt, ja.
Macht er den Zweikampf super, dann hat er noch Flecken überwunden. Also es war eine starke Einzelleistung von ihm, das 1-1, das muss man schon sagen.
Da hast du natürlich recht, aber ist es dann nicht auch ein Fehler von Schmid, weil er natürlich sich da relativ leicht abkochen lässt von Ngangkamp, fand ich. Und Ngangkamp, klar, ist schneller als er, aber er gibt dann auch unnötigerweise die Innenbahn auf. Also das war auch schon mit freundlicher Mithilfe von Schmid.
Schon auch, aber ich sag jetzt mal, ich kenne auch eine Hertha-Mannschaft, die das durchaus vielleicht so nicht zurückerkämpft hätte und das nicht so gelöst hätte. Und das ist noch gar nicht lange her, dass Hertha da vielleicht eher nicht so agiert hätte. Mhm. Und deswegen fand ich das tatsächlich einen ganz interessanten Punkt. Also, dass man halt bei Hertha deutlich diesen Kampfgeist, diesen Willen auch gesehen hat. Ich fand es auch interessant, dass Boateng wieder angefangen hat nach, wie lange war der nicht mehr in der Startelf? Das war halt auch so ein bisschen so ein Zeichen von Schwarz, so den Chef in Anführungszeichen da nochmal rauszuschicken. Und das hat gut funktioniert. Und wie gesagt, Hertha hätte nicht in Rückstand geraten müssen. Und ich finde, ein durchaus verdientes Unentschieden.
Tatsächlich hast du mich jetzt so ein bisschen dabei, mich zu überzeugen gerade, dass Hertha stark war. Ich habe es ja mit meiner Eingangsfrage eigentlich so ein bisschen darauf abgezielt, ey, Freiburg, weil ich fand auch, dass Freiburg, klar, die hatten jetzt nicht Chance um Chance herausgespielt, aber sie hatten das doch schon relativ gut im Griff, haben auch hinten in der Defensive halbwegs gut gestanden, auch mit dem Debütanten Schmidt, der zum Einsatz kam. Der hat da seine Sache auch relativ solide gemacht, aber Freiburg hat da auch nicht das Letzte riskiert, vielleicht auch, weil sie wussten, unsere Abwehrkette ist neu zusammengewürfelt. Aber hast natürlich auch recht, Hertha hat da sehr viel reingeworfen ins Spiel und haben sich auch nie aufgegeben. Und jetzt die Frage an den VfB-Fan. Hast du Angst jetzt vor dieser Hertha bekommen? Hast du jetzt auch die Sorge, dass da noch ein Verein über sich hinauswechseln will, zu sagen, ja, so, ich stimme dir eher zu, Tobi, so stark fand ich Hertha gar nicht.
Ja, also das Problem in diesem Abstiegskampf ist ja, du denkst immer, dass eine Mannschaft über sich hinauswächst. Also erstmal alle außer dem VfB. Aber die ganze, wenn ich die Konkurrenz betrachte, so von unten, im einen Moment hast du das Gefühl, okay, die sind fällig und dann gewinnen die plötzlich zwei Spiele hintereinander. Ja, also auch bei Hoffenheim hätte ich keinen Pfifferling drauf gesetzt, dass die irgendwie nochmal zwei Spiele hintereinander gewinnen. Und das machen sie es halt. Und gleichzeitig hast du immer wieder Mannschaften, die dadurch unten reinrutschen. Jetzt ist Bochum beispielsweise, über das Spiel sprechen wir, glaube ich, noch. Es sind aber auch noch 8 Spiele und keine von den Mannschaften ist so stabil, dass du sagen kannst, die verabschieden sich jetzt wirklich aus dem Abstiegskampf. Also Augsburg hat das irgendwann geschafft, weil Augsburg das jede Saison schafft. Aber ansonsten, also weder Bochum noch Hoffenheim noch Hertha noch Schalke, das sind alles keine Mannschaften, die jetzt wirklich eine Serie starten, um da unten rauszukommen. Ich sehe auch gerade, der FC ist auch schon relativ weit unten angelangt, nämlich nur noch 2 Punkte vor Bochum, aber die rechne ich jetzt mal raus. Also wenn wir stabiler punkten würden, würde ich mir noch weniger Sorgen machen. Das Problem ist, das tun wir halt nicht. Und deswegen reicht es halt der Konkurrenz im Wechsel immer mal einen Punkt oder 3 zu holen, um uns jetzt hinten da halt schon mittlerweile mit 1-2 Punkten Abstand oder bei Hoffenheim sind es 5, auf den letzten Platz zu verweisen. Also es kann bei der Hertha in der nächsten Woche auch wieder ganz anders laufen. Deswegen ganz hoffnungslos bin ich nicht, aber ja, es ist halt dann immer wer anders, der dann stattdessen punktet.
Ja, Hertha jetzt gegen Leipzig zu Hause, dann auswärts auf Schalke und dann zu Hause wieder gegen Bremen. Also sind 3 sehr spannende Spiele auf jeden Fall. Ich möchte zu diesem Spiel noch 2 Sachen erwähnen. Ich hatte ja gerade einmal die Personalie Schmid, der zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit wieder zum Einsatz kam. Er hat ja in der Anfangszeit von Corona sich mit Corona infiziert, ist dadurch sehr lange ausgefallen und war jetzt in dieser Saison auch aufgrund der Personalsituation beim SC Freiburg überhaupt gar keine Rolle gespielt, kam jetzt rein, hat eigentlich gutes Spiel gemacht, bis auf seinen Fehler. Das tat mir ein bisschen leid, ist ja immer noch der französische Rekordspieler in der Bundesliga, lange Jahre ein Gesicht in der Bundesliga. Deswegen tat es mir so ein bisschen leid für ihn, dass das Tor auf seine Kappe ging. Hat danach auch noch eine gute Chance vorbereitet, die aber Doan dann an den Pfosten gesetzt hat. Hätte es beinahe wieder gut gemacht. Das wollte ich einmal erwähnen. Und was ich noch amüsant fand, war, dass Hertha BSC dann eben in der 76. Minute wechselt. Niederlechner kommt rein, sie lösen hinten die Fünferkette auf, spielen ein extrem offensives 4-3-3-System. und beziehungsweise 4-2-3-1 war es eher dann, und es war extrem offensiv, und schießen dann in der 77. Minute den Ausgleich und merken dann, ups, wir sind viel zu offensiv eingestellt eigentlich, um jetzt noch 10 Minuten mit dieser offensiven Formation zu spielen, und stellen dann in der 87. wieder auf Fünferkette um, indem sie Rogel bringen. Das nochmal als kleiner Taktikliebhaber, als kleine amüsante Anekdote reingeworfen. Sehr schön. Der SC Freiburg, das bin ich euch noch schuldig. Sie werden in der kommenden Woche beim FC Bayern im Pokal spielen, dann zu Hause gegen den FC Bayern in der Liga und dann wartet der SV Werder Bremen auswärts. Damit wären wir jetzt angekommen bei unserem Schwerpunktthema. Und das Schwerpunktthema heute ist der VfB Stuttgart. Der VfB Stuttgart steht am Tabellenende, ist jetzt auch so ein bisschen nach diesem 0-3 gegen Union Berlin ein Sorgenkind, was die Aufnahme dieses Rasenfunks angeht, weil wir so ein bisschen die Büchse der Pandora haben. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Bruno Labbadia noch Trainer beim VfB Stuttgart. Es kann aber sein, dass zum Zeitpunkt, wo ihr es hört, er schon nicht mehr Trainer ist. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen immer beide Möglichkeiten mitdenken, dass er noch Trainer ist, dass er nicht mehr Trainer ist. Lennart, bevor ich dich gleich ausführlich zum VfB Stuttgart befragen werde, und ich glaube, das wird ein sehr intensiver Schwerpunkt, weil da ist so viel an Themen, was wir abhandeln müssen, möchte ich erst noch mal kurz, Yvonne, dich einmal kurz zu Union Berlin befragen. Weil die jetzt ja schon wieder so, die haben schon wieder die Union Berlin-Magie gehabt, hatte ich das Gefühl. So erste Halbzeit 0-0, Spiel nicht viel los. VfB Stuttgart hat sogar gute Chancen, in Führung zu gehen. Kommen sie aus der Pause, 3 Chancen, 3 Tore und das Ding ist gegessen und sie haben es wieder souverän weggeholt. Wie siehst du diese Union Berlin-Mannschaft? Wie hast du die Leistung von Union Berlin gegen Stuttgart gesehen?
Also mal abgesehen von der Leistung gegen Stuttgart, finde ich das unfassbar beeindruckend, was Union Berlin mit diesem Kader da jetzt seit Jahren in dieser Bundesliga wirklich abreißt. Also wir haben ja alle gedacht, ja, eine Saison, wart mal. Und wie konsequent die das jetzt da einfach so vor sich hinspielen und da ihr Ding machen. Und dann hieß es, jetzt haben sie Leistungsträger verloren. Ja, das merkt man jetzt gar nicht. Ich fand allerdings, muss ich dazu sagen, gerade jetzt gegen Stuttgart fand ich Union in der ersten Hälfte fast eher schwach. Ich habe viele Fragen, was Stuttgart angeht. Sehr viele. Das muss ja unfassbar frustrierend sein als Stuttgart-Fan, wenn man halt sieht. Also ich habe immer so das Gefühl, eigentlich machen die ziemlich viel richtig und dann kommt ein bisschen Ungeschick, ein bisschen Unvermögen und ganz viel Pech dazu. Und das war irgendwie auch dann gegen Union. Also du hast halt diesen Patzer von Mavropanos und für mich war das auch so ein bisschen mit der Knackpunkt dann, wodurch ja das Gegentor gefallen ist und Union dann frischen Wind hatte und das dann Union typisch zu Ende gespielt hatte, weil Stuttgart auch spontan nach dem 1-0 die Sportart wechselte und anfing zu schwimmen. Und das auch so ein Thema ist, was irgendwie jetzt so bei Stuttgart so ein bisschen sich auch durch die letzten Spiele zieht. Und ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Also Union war die Frage, Union ist beeindruckend, was sie da machen. Man kann die nervig finden, man kann das Kultige anstrengend finden und was weiß ich, aber was Trainer und Team da seit Jahren in der Bundesliga leisten, ist wirklich beeindruckend. Und wir hatten diese Geschichte mit Freiburg und Streich, wo sehr, sehr viel gehypt wurde und wenn man sieht, wo die jetzt stehen nach so vielen Jahren, und ich glaube, dass Union dem halt einfach in nichts nachsteht, nicht von der Leistung her, sondern was diese Trainer- und Mannschaftbindung angeht. Also wie Streich mit Freiburg funktioniert das in Union, in Berlin halt auch. Und sogar vielleicht noch einen Ticken besser. Und das macht viel aus und ich finde, das funktioniert unheimlich gut. Und lieber Lennart, ich habe eine große Frage. Wieso habe ich beim VfB seit Jahren das Gefühl, das ist so dieser schlafende Riese? Und irgendwie passiert da trotzdem nichts seit Jahren.
Da kommen wir sofort zu. Die Frage werden wir auch dir ausführlich beantworten. Das machen wir gleich innerhalb dieses Schwerpunkts. Ich würde jetzt gerne noch einmal beim Spiel und so noch ein bisschen bei Union bleiben. Da die Frage an dich, Lennart. Hattest du das, wieso hatte der VfB Stuttgart, ich hatte in der ersten Halbzeit das Gefühl, die haben das eigentlich gut gemacht. Die haben auch stabil gestanden, haben die Union-Flügel ganz gut zugemacht. Aber dann nach der Pause ist irgendwas passiert. Kannst du dir das erklären?
Nee, Also nur mal ganz kurz auf Union zu kommen. Was mir aufgefallen ist, das ist halt so typisch Union, du hast so 1-2 Fouls, wo unsere Spieler hinter schmerzverzerrt über den Boden warfen, ja, und du, das ist nichts Großes, ja. Aber das nervt halt, ja. Und das ist so eine Mannschaft wie der VfB, die lässt sich durch sowas auch dann, das war gerade in der zweiten Halbzeit, das einmal Fuß draufgehalten, das wird nichts gepfiffen und wenn, dann gibt's keine gelbe Karte. Und das ist halt Union, ja. Das mache ich denen gar nicht zum Vorwurf, das ist einfach abgezockt. Das siehst du auch bei den Toren, das ist abgezockt. Die wissen, was sie machen, das ist ja gerade diese Trainer-Mannschaftsbindung, die du gerade angesprochen hast, Tobi. Die wissen, was sie machen müssen. Die wissen, okay, wenn wir wie beim 1-0 plötzlich den Ball da haben im Sechsraum und zu viel Platz, dann geht das halt ab. Und dann wissen die genau, was sie zu tun haben. Und der VfB weiß es nicht. Schlafender Riese. Ich tue mich jetzt nach den letzten 10 Jahren schwer, von schlafenden Riesen zu sprechen. Es ist eigentlich eher ein eingeschlafener Riese. Weil, und an der Stelle kommt dann immer das, die starke Wirtschaftsregion, die der VfB ja hat und das große Stadion und die vielen leidenschaftlichen Fans. Aber der VfB schafft es seit Jahren nicht, nachhaltige Strukturen oder nachhaltige Strategien aufzubauen, die zum Erfolg führen. Also man muss.
Wie gesagt, ich versuche jetzt gerade mit den so ein bisschen zurückhalten, an den Zügeln ziehen, weil, ja, wie gesagt, ich habe hier so viel auf dem VfB und da kannst du auch Yvonne all deine Fragen stellen. Aber ich möchte auch, dass die Union-Fans noch einmal zumindest kurz auf ihre Kosten kommen. Ja. Weil ich ja auch nochmal sehr lobend erwähnen möchte, einfach wie gut da Neuzugänge performen, also wie schnell die reingekommen sind, Roussillon, damit der Flanke zum Treffer, wie auch die in der zweiten Halbzeit dann so einen Gang hochschalten können im Pressing. Nachdem in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, Stuttgart, die konnten da hinten ganz gut spielen, die hatten da hinten ihre drei Mann, mit denen sie spielen, und dann kam Endo noch dazu und das hat gut funktioniert. In der zweiten Halbzeit schaltet plötzlich Union den Gang hoch und setzt unter Druck. Und hat dann halt auch so Spieler wie Behrens, die aus dem Nichts herauskommen und in der Bundesliga einfach 3 Nummern besser sind, als sie je zuvor waren bei Union. Also da noch einmal das Lob an Union. Ja, und
das passt aber
gleichzeitig
zusammen
bei denen. Ja, passt alles zusammen bei denen. Gleichzeitig, und da kommen wir jetzt so langsam zum VfB, bleiben noch mal ein bisschen bei dem Spiel, hat aber doch auch Labbadia nicht ganz unrecht, wenn er sagt, wir hatten die Möglichkeit. Wir haben es ja am Anfang des Rasenfunks gehört. Wir hatten die Möglichkeiten und wenn bei Union gehen die Möglichkeiten rein, was wir dann in der ersten Halbzeit an Möglichkeiten haben oder auch in der zweiten Halbzeit, das geht dann eben nicht rein. Siehst du das auch so ein Stück weit so oder würdest du die Leistung kritischer sehen vom VfB, Lennart?
Also ja, man hatte seine Gelegenheiten, aber das überzeugt mich nicht. Und das überzeugt mich nicht deshalb nicht, weil ich irgendwie jetzt erwarte, dass der VfB die Sterne vom Himmel runterspielt. Das war die Chance von Perea, die dann ja leider abgepfiffen wurde, weil er nun mal nicht anders kann, als die Hände vors Gesicht zu ziehen, wenn er aus der kurzen Entfernung kommt. Das waren Kopfbälle von Zagadou nach Flanken. Aber also die Spielanlage überzeugt mich nicht. Der VfB hat eh schon ein Problem mit der Chancenverwertung, schon seit Jahren, und er schafft es nicht, sich gute Chancen in so einer ausreichenden Anzahl herauszuspielen, dass irgendwann mal einer reingehen muss. Und das ist das große Problem. Und deswegen, ja, man kann dann natürlich zusammen sagen, man hatte die Chancen. Das hören wir uns ja schon die ganze Saison an. Das Problem ist halt, wenn du halt nicht so dich hinten so dusselig anstellen würdest, und mir fällt langsam kein anderer Begriff mehr ein, auch in den Szenen nicht, dann würdest du zumindest mal in die Situation kommen, dass das Spiel lange offen ist, dass es lange 0-0 steht und dann vielleicht doch nochmal irgendwie einen über die Linie wirkst. Gerade wenn dann wie Gerassi überraschenderweise doch wieder drin ist. Aber du kommst halt nie in diese Situation oder ganz, ganz selten, weil du halt immer jedes Spiel hinten solche massiven Fehler hast und die brechen dir das Genick. Und dazu kommt halt, dass meiner Meinung nach die Spielanlage offensiv halt einfach schwierig ist, weil du halt nicht in der Lage bist, dir genügend Chancen rauszuspielen.
Labbadia ist stark in der Kritik momentan. Es ist tatsächlich nicht klar, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme nochmal, ob er noch Trainer bleiben wird beim VfB oder nicht. Hat jetzt gegen Union, um dann noch einmal das Letzte zu diesem Spiel zu sagen, eine Aufstellung gewählt, die wieder ein bisschen anders war als in den vergangenen Wochen. Wagnermann ist als Flügelspieler aufs Feld gerutscht. Man hat vorne Perea Thomas gearbeitet, hinten eine Viererkette mit Ito, Zagadou, Mafropanus, Anton. Wie siehst du die Personalpolitik von Labbadia? Er ist ja auch sehr stark in die Kritik geraten. Zum Beispiel der Berater von Silas hat sich gemeldet, hat gesagt, wieso muss eigentlich mein Spieler immer vorne im Sturmzentrum auflaufen? Jeder weiß doch, dass er auf dem Flügel gehört. Bist du jemand, der das ähnlich kritisch sieht, diese Personalwahl von Labbadia jetzt gerade im Hinblick auf das Spiel bei Union?
Ja, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Union. Also ich meine, dass Silas Berater so Kritik lieber intern anbringen sollte, ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Aber du hast, also gut, Sosa fiel kurzfristig aus, Ito ist auf links in der Viererkette eine gute Alternative, weil der auch mal schön Diagonalwelle spielen kann. Das Problem ist für mich, mal abgesehen davon, dass halt Waldemar Anton kein Rechtsverteidiger ist und da seine Schwächen hat, sowohl offensiv als auch defensiv im Laufen. Die einzig gute Entscheidung, die er meiner Meinung nach getroffen hat, war Endo wieder auf die 6 zu ziehen und Mio aufzustellen, wobei der auch nicht so gespielt hat, wie sich das viele, die ihn in den letzten Wochen gefordert haben, erhofft haben. Aber das Problem ist grundsätzlich meiner Meinung nach, dass du ein 4-3-3 hast mit einem Stürmer in der Mitte und dir fehlt quasi der Mittelstürmer, also auch Perea, wie viele lange Bälle auf Perea geschlagen worden in diesem Spiel, und Perea ist halt kein Spieler, der so lange Bälle verarbeiten kann. Mhm. Und was ich nicht verstehe, ist, warum Labbadia, nachdem er jetzt wirklich wochenlang gesehen hat, dass es, abgesehen von dem Köln-Spiel, dieses 4-3-3 mit Spielern teilweise wie Führich auf der Außenbahn, der kein Außenspieler ist, nicht funktioniert hat, warum er dann, wenn er Guirassy nicht zur Verfügung hat, nicht endlich mal auf ein System mit zwei Stürmern umstellt. Und auch hier hätte ich mir das gewünscht, weil Guirassy war offensichtlich am Anfang immer noch nicht da. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Du kriegst, also egal wer das spielt, ob das Silas ist, ob das jetzt Perea ist, die Leute hängen vorne in der Luft. Immerhin Thomas Schweinmann mal wieder ein richtiger Außenbahnspieler oder offensiver Außenbahnspieler, den du da hattest. Er zieht dieses 4-3-3 gnadenlos durch, diesmal mit ein paar richtigen Entscheidungen, aber in der Summe, also auch mit Wagnermann da vorne, er lässt ihn wochenlang auf der Bank schmoren. Irgendwie qualifiziert er sich trotzdem für die Nationalmannschaft dadurch. aber ich weiß, also das hat auch nicht so wirklich den Unterschied gemacht, fand ich vorne. Und auch mit der Umstellung, als dann Wagnermann nach hinten rechts rutschte irgendwann. Es passt nicht. Es passt ja. Die Mannschaft ist eh schon, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, die Mannschaft ist eh schon grundsätzlich problematisch, weil du ganz viele Spieler hast, die halt nicht an ihr Leistungslimit kommen, aus welchen Gründen auch immer. Und er macht's halt noch schwieriger, indem er halt wirklich Spieler auf Positionen aufstellt, wo sie überfordert sind oder wo sie einfach nicht hingehören. Und dazu zählt halt ein Anton, dazu zählt ein Perea als Mittelstürmer, den du dann nur mit langen Bällen größtenteils anspielst.
Und gleichzeitig dann auch so Pechmomente einfach, wo man auch merkt, okay, Labbadia wechselt dreimal, Koulibaly, Führich, Guirassy in der 64. Minute, 65. Minute fällt das 0-2, 68. Minute fällt das 0-3, also dann auch dieser Wechseleffekt völlig verpufft. Also momentan kommt so gefühlt alles negativ zusammen beim VfB. Und jetzt, Yvonne, jetzt darfst du deine Fragen stellen. Tut mir leid, dass ich dich so ein bisschen ausgebremst habe. Jetzt kommen wir nämlich zu dieser Frage. Wie ist der VfB dahin gekommen, wo er jetzt ist? Er ist am Tabellenende auf dem 18. Platz, 20 Punkte, minus 16 Torverhältnis. Also da wirklich nicht abgeschlagen, aber doch noch eine Negativserie. Und das, obwohl sie im Gegensatz zu manch anderem Konkurrenten im Abstiegskampf bereits den Trainer gewechselt haben. Und zwar haben sie jetzt schon aktuell in dieser Saison 3 Trainer an der Seitenlinie gehabt, wenn man Interimstrainer dazu rechnet. Und das tue ich jetzt einfach mal so. Und trotzdem ist nichts besser geworden. So. Und jetzt müssen wir da mal in diesen Verein reintauchen. Warum läuft es da nicht? Und was ist da alles hinter den Kulissen los? Ich weiß nicht, ob du jetzt mit so einer allgemeinen Frage starten möchtest. Ich kann auch gerne spezifischer werden. Ich habe ja so viele Namen auch auf meiner Liste stehen. Das ist ja auch nochmal sehr interessant. Wir werden ja heute ein paar Leute kennenlernen näher. Nicht nur Mislintat, auch da geht es um so Namen wie Werle, da geht es auch um den Präsidenten. Ich glaube, wenn ich einen Anfang suchen würde, dann würde ich anfangen tatsächlich mit diesem Drama im Herbst, als es um den Trainerwechsel ging und als dann auch Mislintat erst der Vertrag nicht verlängert wurde, er dann auch gehen musste, beziehungsweise gegangen ist.
Ja, wo anfangen, wo aufhören. Das Problem beim VfB ist, dass sich diese Sachen wirklich, also die ziehen sich halt über Jahre teilweise. Wenn man jetzt diese Trainergeschichte nimmt, also das eigentlich im Nachhinein hätte man Pellegrino Matarazzo, der ja nach der unserer Saison, die wir auf Platz 9 beendet haben, 2021, der up-and-coming Trainer war, eigentlich hättest du Matarazzo nach der letzten Saison entlassen müssen. Weil wir sind in die neue Saison gestartet und es hat sich exakt nichts verbessert beim VfB. Mhm. Also wir hatten immer wieder die gleichen Probleme. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein spielerisches Problem. Die Mannschaft an sich, die einzelnen Spieler an sich, sind natürlich, die Story kennt man, teilweise sehr jung, wobei auch nicht mehr alle. Also teilweise waren die sehr jung, als wir sie geholt haben. Und da hat sich da so diese Story verfestigt. Die sind teilweise auch schon Mitte 20. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, worauf ich hinaus wollte.
Du hast eine junge Mannschaft und es wurde natürlich viel auf die junge Mannschaft geschoben, aber du bist nicht gut in die Saison reingekommen mit Matarazzo.
Genau, du musst nicht gut in die Saison reinkommen. Und das Problem war meiner Meinung nach, dass man in dieser Saisonanalyse, also man hat eine große Saisonanalyse gemacht, warum ist man jetzt in der Vorsaison gerade so dem Abstieg entronnen mit diesem emotionalen 2-1 gegen Köln am letzten Spieltag. Und man hat die gleichen Fehler wie in der Vorsaison wieder gemacht, nur hatte man diesmal nicht die Begründung, dass irgendwie die halbe Mannschaft Corona hatte im Laufe der Saison und irgendwie deine beiden besten Stürmer ausgefallen ist. Also du hast immer wieder, du hast am zweiten Spieltag, führst du 2-1 gegen Bremen, hast eigentlich den ersten Dreier der Saison in der Tasche und lässt dir dann wirklich in der Nachspielzeit noch nach einem langen Ball den Ausgleich einschenken. Und es sind immer wieder, du kassierst Tore, nachdem du selber gerade getroffen hast, weil du dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus dem Rhythmus geraten bist. Du kassierst frühe Gegentore ganz viele, du kassierst späte Gegentore ganz viele. Genau, und das weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Die Mannschaft ist an sich nicht schlecht. Die sind in Teilen noch entwicklungsfähig, die Spieler, spielerisch, haben aber alle spielerisch gute Anlagen. Ja, also ich meine, nicht umsonst hast du teilweise eine Viererkette, wo drei Nationalspieler hinten drin stehen, mit Ito, mit Mavropanos und mit Sosa. Aber du hast eine Mannschaft, die im Kopf teilweise der Lage nicht gewachsen ist. Und das hast du letzte Saison schon teilweise gemerkt. Also wir sind ja auch nicht in der Liga geblieben, weil wir es irgendwie in der Rückrunde die Bundesliga aufgerollt haben, sondern wir hatten das Glück, dass unser direkter Konkurrent Hertha hieß, dass du mit Fürth eine Mannschaft hattest, die schon lange abgeschlagen war. Und du hast dann am Ende in zwei Spielen überzeugt, gegen die Bayern und gegen Köln. Aber vorher hast du am 31. Spieltag, glaube ich, fährst du nach Berlin zum direkten Konkurrenten und verlierst sang- und klanglos 0-2, weil du der Situation nicht gewachsen bist. Mhm. Und dieses Kopfproblem, und das dazu zählen für mich auch, dass du halt in den ersten 5 bis 10 Minuten Tore kassierst, dass du in der Nachspielzeit Tore kassierst gegen Bremen, das ist so ein perfektes Beispiel. Bremen läuft an und der VfB zieht sich am eigenen Strafraum zurück und da ist ein Ball, ich weiß nicht mehr, wer ihn geschlagen hat. Also der kann wirklich bis über die Mittellinie laufen, kann einen langen Ball schlagen, der in den Strafraum reinsegelt. Du wartest quasi nur auf die Einschläge. Das war jetzt gegen Hoffenheim das Gleiche. Du bist in Unterzahl und du lässt ihn einfach viel zu viel Platz und lässt dich hinten reindrängen. Und das ist eine gewisse spielerisch-geistige Reife, die der Mannschaft fehlt. Matarazzo hat das nicht unter Kontrolle bekommen. Deswegen war auch die Entlassung dann interessanterweise nach dem Hinspiel folgerichtig. Kommen wir beim VfB zum strukturellen Problem. Sven Mislintat hat als Sportdirektor, hatte, glaube ich, eine relativ klare Vorstellung, was er für einen Trainer verpflichten will. Also da geisterten verschiedene Namen, ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, wer welchen Favoriten hatte. Alfred Schröder, früher Hoffenheim-Trainer, jetzt Torp, der mal, ich glaube, Kopenhagen mal trainiert hat. Und es passierte aber nichts. Also irgendwie, es wurden wohl mit beiden Gespräche geführt. In der Zwischenzeit war dann Michael Wimmer, der ehemalige Co-Trainer, der ja viel auch von Matarazzo übernommen hat, der dann überraschend drei Heimspiele gewinnt. Und man kam irgendwie nicht voran und das ist im Nachhinein muss man sagen, das liegt daran, dass man mit Alexander Werle einen Vorstandsvorsitzenden hat, der gleichzeitig Sportvorstand ist, der aber gelinde gesagt vom Sportlichen überschaubar Ahnung hat. Der war vorher Finanzvorstand in Köln, hat dann mit Sicherheit auch Entscheidungen mit im Sportlichen getroffen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Aber er ist studierter Verwaltungswissenschaftler. Und er hat sich dann zu seiner Unterstützung, weil ihm quasi die Expertise seines Vorgängers im sportlichen Bereich, also Thomas Hitzlsperger, fehlte, hat er sich dann mit Sami Khedira und Philipp Lahm zwei Berater an Land geholt im September, die wohl auch mehr als nur beraten, sondern sich wohl relativ stark einmischen. Aber ja, also man hat da einfach
Man muss vielleicht verpasst. Noch dazu erwähnen, du musst vielleicht da einmal als Kontext erwähnen, dass das auch schon in so einer kritischen Phase dann kam, aber dass es auch nicht abgesprochen war mit Mislintat offensichtlich. Der wusste davon nichts, wenn ich das richtig verfolgt habe damals, ja. Dass eben diese Berater installiert wurden, dass auch ein Gentner bei der Mannschaft installiert wurde.
Genau, also die Berater an sich, das ist unschön für Sven Mislintat, wenn er das nicht mitbekommt, ist aber erstmal Werles Sache, von wem man sich da beraten lässt, ist ja quasi sein Vorgesetzter. Wo es wirklich kritisch ist, finde ich, ist ein Christian Gentner als Leiter Lizenzspielerabteilung, der unter Mislintat gearbeitet hätte, was er nun letztendlich nicht hat, weil er erst zum ersten kam und da war Mislintat dann schon weg. Aber das ist halt das. Also du kannst halt nicht deinem Sportdirektor einen Mitarbeiter da reinsetzen. Auch in so eine Schnittstelle dann irgendwie zwischen Trainerteam und Mannschaft. Und ihm nichts sagen. Und Mislintat hat hier später auch gesagt, dass das auch ein Grund war für ein gestörtes Vertrauensverhältnis. Aber ja. Und offensichtlich hat man aber, um kurz auf diese Trainergeschichte zurückzukommen, offensichtlich ist man sich da auch mit dem Trainer nicht einig geworden, hat dann mit Michael Wimmer weitergemacht, weil man sich halt auch auf niemanden einigen konnte, hat den dann entlassen, weil man der Meinung war, man müsste einen kompletten Neustart machen, nachdem er auch dann Mislintat den Verein verlassen hat und ja, das ist.
Da will ich einmal kurz draufbleiben. Da will ich noch einmal kurz draufbleiben bei dieser Entscheidung, dass Mislintat den Verein verlassen musste. Mhm. Es ging ja da auch noch lange Zeit um Vertragsverlängerung. Also es wurde lange Zeit noch versucht, ein bisschen halt der Vertrag zu verlängern. Und dann kam aber dieses Aus relativ dann auch, hat auch inhaltlich mit der Entscheidung zu tun, dann welcher Trainer kommt, aber auch, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Mislintat bestimmte Privilegien nicht aufgeben wollte, was sportliche Entscheidungen angeht, in die aber Werle reingreifen wollte. Ist das richtig oder bringe ich da Sachen durcheinander?
Genau. Also das ist natürlich alles, ich kenne natürlich den Vertrag von Sven Mislintat nicht, aber was man so gehört hat, was auch, also ist nicht einfach nur ein Gerücht, das ist, dass Sven Mislintat seinen Vertrag verlängert hat, das war im Frühjahr 2021, finde ich die Timeline jetzt richtig, ja genau, da tobte gerade der Machtkampf, den sicherlich auch alle mitbekommen haben, zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzlsperger, als Thomas Hitzlsperger seinen offenen Brief geschrieben hat und für das Präsidentenamt kandidiert hat. Und es muss wohl so gewesen sein, dass sich Sven Mislintat da dieser Situation sehr weitreichende Kompetenzen, auch sehr weitreichende Vetorechte in seinem Vertrag hat schreiben lassen, um den sportlichen Bereich vor diesen ganzen vereinsinternen Querelen zu schützen. So nach dem Motto, schön, Thomas Hitzlsperger, dass du jetzt mein Sportvorstand bist. Ich weiß aber nicht, wer nach dir kommt und ich möchte für den Fall möchte ich, und ne, das, man wusste ja damals nicht, wie es weitergeht, verlässt Hitzlsperger den Verein oder gibt es einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, da wollte er seinen sportlichen Bereich geschützt sehen. Diese Klausel war wohl auch ein Stein des Anstoßes, die wollte Werle nicht mehr drinne haben. Es hieß, das sei eine Klausel, die gäbe es sonst nicht im deutschen Profifußball. Also das ist Spekulation, aber es war auf jeden Fall so, dass Mislintat wohl hätte wohl bei einigen Gelegenheiten einseitig kündigen können unter Lohnfortzahlung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, also er hatte da einfach gewisse Vorrechte, gewisse Freiheiten Ja, Alexander Werle wollte das nicht drin haben und prinzipiell, also ich ärgert mich, dass man sich nicht geeinigt hat, weil ich Sven Mislintat weiterhin für einen sehr kompetenten Sportdirektor halte oder auch meinetwegen auch Sportvorstand. Aber strukturell ist es natürlich sinnvoll oder es ist sinnvoll, dass man sich nicht so sehr von einer Person im Verein abhängig macht, der so weitreichende oder der so Kompetenzen oder Freiheiten hat, die weit über seine eigentliche also seine eigentliche Position als Sportdirektor hinausgehen. Das heißt jetzt nicht, dass man Sven Mislintat vorwirft, er wollte diese Privilegien oder diese Rechte, die er da hatte, missbrauchen. Grundsätzlich hätte ich mir halt gewünscht, es wären halt beide ein bisschen aufeinander zugegangen. Man hätte vielleicht diese Rechte ein bisschen eingeschnitten. Genau, aber ja, sorry, ist schon sehr lang.
Nee, alles gut. Das ist ja auch super interessant. Und wir müssen ja auch da leider so weit zurückgreifen, weil das ja auch alles jetzt in die Gegenwart hineinwirkt. Aber da noch einmal die Frage, wie ist denn das eigentlich dann geregelt? Wer ist denn da zuständig für die Trainersuche? Weil das war ja dann auch ein Stein des Anstoßes, warum dann Mislintat zu sofort gegangen ist, weil er gesagt hat, er steht nicht unbedingt hinter der Personale Labbadia. Er hat das jetzt nicht so deutlich gesagt, aber es ist dann doch
ist kein Matcher.
Ein offenes Geheimnis gewesen.
Ja, und da
wer ist da zuständig im Verein für die Trainerwahl?
Genau, und da kommen wir nämlich zu einem Kernproblem beim VfB, was jetzt auch ganz deutlich aktuell auftritt. Der VfB hatte, bis Sven Mislintat kam, keinen Sportdirektor. Es gab immer einen Sportvorstand, es gab dann irgendwie nochmal einen Leiter Scouting und sowas oder irgendjemand, der die Verträge gemacht hat, aber es gab immer halt einen Sportvorstand. So, und dann ist Thomas Hitzesberger damals installiert worden als Sportvorstand, als Nachfolger von Michael Reschke, weil Präsident Wolfgang Dittrich damals meinte, er müsste die verheerende sportliche Bilanz des VfB seine persönliche verheerende sportliche Bilanz auch mit einem sympathischen Gesicht irgendwie versuchen zu verdecken. So, und ich muss leider wirklich bis im Februar 2019 zurückgehen. Thomas Hitzelsberger war vorher Leiter NLZ, war jetzt auch nicht so der geborene Sportvorstand, der hat natürlich offensichtlich die sportliche Erfahrung. Und Thomas Hitzelsberger ist ein kluger Mensch und hat relativ schnell gemerkt, dass er der Aufgabe, also Kaderplanung, Trainerwahl, das sind Sachen, die zählen jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken, das hat er nicht gelernt. Und hat sich dann relativ schnell Sven Mislintat an seine Seite geholt, der, und da erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis, also der hat logischerweise den Kader gebaut, der hat auch jemanden wie Pellegrino Matarazzo ausgegraben. Und in der Folge trat auch dann Mislintat vermehrt öffentlich auf und man hatte so ein bisschen das Gefühl, oder das ist, glaube ich, nicht nur ein Gefühl, dass Mislintat eigentlich derjenige ist, der für den sportlichen Erfolg auch, also inhaltlich, sage ich mal, verantwortlich ist, der die Mannschaft baut. Und Thomas Hitzelsberger ist halt derjenige, der die Gesamtverantwortung trägt. Wer dann am Ende beispielsweise damals Tim Walter rausgeschmissen und Pellegrino Matarazzo geholt hat, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es mehr aufs Vermissen hat, zurückgeht. Und das ging auch alles so lang gut, solange du halt dieses Konstrukt hattest mit Hitzelsberger und Mislintat, was gut funktioniert hat. Nur wenn du jetzt als Hitzelsberger gegen Werle austauschst und Mislintat und Werle sich nicht einig sind dann hast du halt ein Problem. Und es ist nicht klar, wer solche Entscheidungen eigentlich trifft, weil eigentlich...
Aber irgendwer muss ja dann Labbadia geholt haben. Irgendwer muss ja dann gesagt haben, wir holen Labbadia als neuen Trainer, machen nicht weiter mit Wimba und holen keinen von Mislintats Kandidaten.
Ja, das,
also grundsätzlich, das muss, wenn ich da mal ganz kurz fragen darf, ja. Man weiß doch aber auch, also Labbadia ist ja nun wirklich ein Trainer, wo du genau weißt, was du kriegst, wenn du ihn holst. Also das ist ja jetzt nicht das, also da muss ja irgendwie wirklich was gedanklich dahinter gesteckt haben, wenn du halt Labbadia holst und weißt, okay, der rettet dich eventuell vom Abstieg und danach musst du aber schon wieder neu gucken, weil viel mehr bleibt halt nicht, ist das doch auch schon wieder schlecht geplant, oder?
Ja, klar. Also das Problem ist, dass Alexander Werle, das hatte ich eben schon gesagt, dass Alexander eine Entscheidung getroffen hat und sich viel mehr eingebracht hat, als das Thomas Hitzelsberger je getan hat. Thomas Hitzelsberger hat Sven Mislintat größtenteils machen lassen, in meiner Wahrnehmung, und ist damit gut gefahren, weil Sven Mislintat halt die Ahnung hat. Alexander Werle denkt, er hat vielleicht auch mit seinen beiden Beratern die Ahnung, solche Entscheidungen zu treffen. Und ja, dann kommt halt sowas wie Labbadia raus, also dann holst du dann holst du noch schnell einen Sportdirektor, den du ja auch brauchst, neu, nachdem Mislintat gegangen ist. Aber da steht eigentlich schon fest, dass das Labbadia kommt. Also klar, die Entscheidung ist von Werle getroffen und nachher muss man sagen, ja, da hat man sich halt auf Labbadias guten Ruf verlassen. Also ja, man weiß, was man kriegt, ne? Und dann hat man sich gedacht, ja, das wird schon irgendwie passen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fabian Wohlgemuth, der wie gesagt freitags, glaube ich, vorgestellt wurde und sonntags wurde dann Labbadia vorgestellt, dass Fabian Wohlgemuth da sich wahnsinnig viel Gedanken drüber gemacht hat und das wahnsinnig lange hin und her belegt hat, ob er wirklich Labbadia als Trainer haben will. Er muss den Job angenommen haben unter der Prämisse, dass Labbadia der Trainer ist. Ja, und Werle hat sich halt gedacht, ja, wird schon irgendwie klappen.
Und wer ist, jetzt sind wir, ich komme gleich nochmal auf die sportliche Situation, da möchte ich auch nochmal drüber reden. Wir müssen auch noch einmal kurz über Klaus Vogt reden, aber vorher noch einmal jetzt die Frage, wenn wir jetzt davon reden, dass Labbadia angezählt ist, wer entscheidet denn jetzt über seine Zukunft? Wer sitzt hier gerade, während wir beim Rasenfunk zusammensitzen und über den VfB reden? Wer sitzt beim VfB und redet über Labbadia?
Das ist genau das Spannende. Fabian Wohlgemuth, der Sportdirektor. Alexander Werle, der Sportvorstand und gleichzeitig Vorstandsvorsitzender. Das war ja auch sowas. Ne? Thomas Hitzelsberger war ja auch Vorstandsvorsitzender und hat quasi eine Doppelfunktion, die dann Werle übernommen hat. Scheinbar, auch wenn sie am Wochenende in anderen Stadien waren, Philipp Lahm und seine Agentur. Und Sami Khedira, die beiden Berater und, so wie man zumindest heute lesen konnte, Klaus Vogt als Aufsichtsratsvorsitzender und Rainer Adrian, den Älteren noch als U-Nationaltrainer bekannt, der im e.V., also der sitzt auch im Aufsichtsrat, sitzt auch im Präsidium des e.V. und ist natürlich derjenige, der oder einer der wenigen, die da Erfahrung im sportlichen Bereich haben. Das konnte man heute so lesen. Das sind diejenigen, die jetzt zumindest darüber beraten, wer der neue Trainer wird. Wer es am Ende entscheidet, weiß ich nicht. Ich wünsche mir, dass jemand wie Fabian Wohlgemuth die Entscheidung trifft, weil der hat immerhin die sportliche Expertise und hat auch schon als Sportdirektor gearbeitet. Sami Khedira, Philipp Lahm und Alexander Werle haben das nicht. Zumindest nicht in dieser ersten Reihe. Wie gesagt, Werle war halt Finanzvorstand in Köln. Gleichzeitig, wenn man sich die Vita von Fabian Wohlgemuth anschaut, der hat zwei Trainer, die ihm weggekauft wurden in Paderborn und in Kiel, nämlich Tim Walter und Steffen Baumgart. Der musste einmal einen Trainer entlassen, nämlich André Schubert. Und da ist er kurz danach selber gegangen. Der hat auch nicht so wirklich Erfahrung in so einer Situation. Und ich weiß nicht, ob da irgendjemand in der Lage ist, gerade die richtige Entscheidung für den VfB zu treffen. Entweder aus Mangel an Erfahrung oder aus Mangel an Expertise.
Ja, ich bin gerade nur so ein bisschen überrascht. Ich meine, ich gieße da wahrscheinlich jetzt ganz fieses Öl ins Feuer. Aber ich bin ein bisschen überrascht, wenn halt wirklich halt so Entscheidungen gerade anstehen und halt auch Personen, wie du ja gerade sagtest, wie Khedira, da halt vielleicht eine gewisse Rolle spielen. Finde ich es interessant, dass der ein rheinisches Derby co-kommentiert, während er eigentlich vielleicht eine andere Aufgabe gerade hätte, die seine Aufmerksamkeit
gebraucht hätte. Schau mal auf den Twitter-Account von Philipp Lahm. Der war um 18.30 Uhr, hat das zumindest gepostet, vielleicht hat das vor dem Spiel machen lassen, das Foto, aber auf jeden Fall, der war in München in der Allianz Arena. Hat dann gesagt, dass die Bayern in solchen Spielen auf Sieg gepolt sind.
Ja, andererseits muss man ja auch auf faire Weise dazu sagen, dass sie ja nur in Anführungszeichen Berater sind und das ja auch keine Vollzeittätigkeit ist.
Aber das stößt doch schon komisch auf, oder? Ganz ehrlich. Also du weißt, da wird jetzt gerade eine wichtige Entscheidung getroffen und die tonen jetzt mal böse gesagt durch Deutschland und machen andere Dinge, anstatt sich da beratend irgendwie.
Die Frage ist, glaube ich, eher andersrum, so würde ich es sehen. Wieso sind die Berater? Sind die Berater, weil sie wirklich was Substanzielles beitragen oder weil der Name eben suggeriert, dass sie was Substanzielles beitragen? Also, weil dass ein Philipp Lahm nicht Vollzeitberater beim VfB ist und alles stehen und liegen lässt, als EDM-2024-Chef, das ist ja völlig klar.
Nee, das ist klar. Also Philipp Lahm hat seine Agentur, konnte man das neulich in der Frankfurter Rundschau lesen, die soll den VfB jetzt 3 Jahre lang durchleuchten und sozusagen einmal überprüfen, was Prozesse angeht. Sami Khedira, der soll wohl auch gerade bei dem Thema Trainerauswahl auch schon im Herbst ordentlich mitgesprochen haben. Der hat irgend so eine UEFA-Manager-Schulung gemacht. Der soll, wenn ich das so richtig verstehe, auch langsam so in die Richtung Sportvorstand-Manager so ein bisschen fortgebildet werden. Der redet, glaube ich, schon relativ gravierend mit. Ja, klar, natürlich hat er seine vertragliche Verpflichtung wahrscheinlich auch mit der Zone, dieses Spiel zu kommentieren. Es wirkt halt alles unprofessionell beim VfB. Ne? Also schon allein, dass man jetzt irgendwie einen Tag hier rumeiert und sagt, oh, jetzt zweite Beratungsrunde, ich weiß nicht, irgendwo, ich habe es irgendwo auf Twitter gelesen, ja. Man eiert hier den ganzen Tag rum, Blabadia leitet das Training, kein Mensch weiß, was Sache ist. Und dabei kommt diese Entlassung eigentlich auch schon, wenn sie kommt, hoffentlich dann jetzt, wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, 2 Wochen zu spät. Weil ganz ehrlich, was macht jetzt so ein Spiel gegen Union für einen Unterschied? Das Spiel hättest du vielleicht auch mit einem neuen Trainer verloren. Das ist einfach alles unprofessionell gerade.
Aber und vielleicht ist es aber auch trotzdem der Punkt so, ja, wer soll es denn dann machen? Jetzt tun sich natürlich gerade wieder neue Optionen auf. Chelsea hat Potter entlassen.
Sorry.
Also welche Optionen hast du denn? Also Gistol war ja offensichtlich ein Aprilscherz, aber ja, welche Optionen hast du denn als Stuttgart? Also wen willst du denn dann nehmen? Also klar kannst du darüber dich ja unterhalten, ja, vielleicht ist Labbadia jetzt nicht so optimal und vielleicht ist das Spiel gegen Union jetzt auch nicht das, was das jetzt noch ausmacht, aber wer wäre denn eine Option? Erstens, wen will man selber holen? Und zweitens, böse gesagt, wer ist denn blöd genug, den Verein in der Situation zu übernehmen?
Ja, genau.
Also da steht ja ein Ruf auf dem Spiel im Zweifelsfall.
Ja, deswegen haben Hasenhüttl und Hütter scheinbar auch schon abgesagt. Und wenn ich mir die Namen angucke, die es kursieren, also Hannes Wolf hat scheinbar auch abgesagt, wo ich mich frage, wie man überhaupt auf die Idee kommt, den zurückzuholen. Also nichts gegen Hannes Wolf, super lieber Kerl, aber was ist das Profil? Das ist kein, das ist nicht ein klassischer Feuerwehrmann. Der hat offensichtlich ein Problem schon mal beim VfB gehabt, eine Mannschaft dann auch weiterzuentwickeln. Der hat beim HSV auch nicht funktioniert. Hannes Wolf ist ein super Jugendtrainer, deswegen ist er jetzt auch Nachwuchsnationaltrainer. Aber wir haben halt auch keine U19-Mannschaft hier auf dem Platz stehen. Dann höre ich Ludovic Magnin, ja. Also wie kommt man auf so einen Namen, der trainiert den Tabellendritten der zweiten Schweizer Liga und vielleicht erdickst du da das Riesentrainertalent, aber der Name taucht doch nicht auf, weil man sich gedacht hat, oh, wir schauen mal in die zweite Schweizer Liga. Der Name taucht auf, weil Magnin mit uns Meister geworden ist 2007. Robert Klaus war jetzt, glaube ich, noch im Gespräch den letzten Namen habe ich vergessen, der hat auch in den 90ern für uns gespielt, aber im Grunde brauchst du jetzt einen Spieler, Spieler brauchst du auch, aber vor allem du brauchst einen Trainer, der sagt, okay, uns fehlt hinten die gruppentaktische Qualität, die individuelle Qualität meinetwegen, um Spiel zu Null zu spielen. Ich setze das alles auf die Offensive. Wir müssen einfach ein Tor mehr schießen als der Gegner, weil ich sehe bei dieser Mannschaft gerade keine andere Option mehr, als zu sagen, wir müssen irgendwie diese Offensivspiele, die du hast, vielleicht jetzt auch wieder mit Gerassi in ein funktionierendes System bringen, weil so wie der VfB momentan offensichtlich spielt, funktioniert es halt nicht.
Erinnert mich ein bisschen an Gladbach mit Schubert, da musstest du halt auch so 6 Tore schießen, um noch zu gewinnen. Das war dann auch, da musstest du halt irgendwie.
Also, nur allein wenn du dir dieses 1-0 von Union anschaust, nur mal ganz kurz auf die Spielzüge, das ist so typisch. Union hat hinten den Ball, die können aufbauen, das ist keine Kontersituation, ist nichts. Die spielen 2 Pässe und bei jedem dieser Pässe rennen 3, 4 VfB-Spieler auf den Ball, also auf den Ball drauf, nicht mehr auf den Ball für den Spieler drauf, auf den Ball drauf, wie auf dem Schulhof. Und Union muss nichts machen, außer den Ball schnell weiterzuleiten, einen Zweikampf im Mittelfeld zu gewinnen. Und der VfB ist hinten meilenweit offen. Und dann hast du trotzdem noch 4 Verteidiger hinten gegen 2 Stürmer und du schaffst es nicht, das wegzuverteidigen. Und das hast du, diese Szenen hast du jede Woche.
Aber ist es denn ein Qualitätsproblem oder ist es ein Einstellungsproblem? Weil wenn du natürlich den Trainer jetzt wechselst und dann den 4. Übungsleiter an die Seitenlinie stellst, dann musst du natürlich auch damit eine Hoffnung verbinden, dass ein neuer Trainer irgendwelche Potenziale aus diesem Kader herauskitzeln kann. Wo wären diese Potenziale? Oder ist es auch so, das sagen ja auch manche VfB-Fans, die ich folge, es ist völlig egal, wer an der Seitenlinie steht, die Kaderzusammenstellung ist das Problem.
Also die Qualität ist ein Problem und in Teilen sicherlich auch die Kadereinstellung, die Kaderzusammenstellung. Labbadia hat halt aus einem schwierigen Kader, hat einen schwierigen Kader noch schlechter gemacht. Das ist das Problem. Er kam hin und sagte, ich bin pragmatisch, ich lasse die Mannschaft das spielen, was sie kann, und er tut das Gegenteil. Weil das, was die Mannschaft, also das, was sie spielen, das können sie offensichtlich nicht. Und ja, es ist natürlich, wie gesagt, im Defensivverhalten, wir kamen schon in unserer Saison, wo wir Tabellenneunter wurden, haben wir schon über 50 Gegentore kassiert. Das ist ein Thema, das zieht sich durch die letzten Jahre, weil du halt teilweise Spieler hast, die mal ganz lichte Momente haben, wie Mafropanos. Aber du hast halt jedes Mal jemanden, der für einen Patzer gut ist. Du hast eine Mannschaft, die, wie gesagt, auch einfach, ja, also die sind im Kopf teilweise noch nicht so weit. Die sind in Situationen teilweise nicht gewachsen. Und es ist egal, ob es ein Ito ist, Mafropanos, Sosa ist doch noch einigermaßen stabil, Sagadu, da fehlt es einfach hinten teilweise an der Qualität. Du hast keinen Verteidiger oder keine zwei Verteidiger. Du sagst, das ist eine Bank. Du hast keine Bank hinten. Und ja, vorne hast du Spieler, die funktionieren halt, wenn es gut läuft. Und das ist wirklich diese vorletzte Saison gewesen. Da lief es gut. Da haben ganz viele Spieler ganz toll performt. Aber ihnen fehlt halt die Widerstandsfähigkeit. Und dann ist es teilweise eine Qualitätssache, vor allem im Kopf, finde ich. Nicht unbedingt im Fuß, das hatte ich ja schon gesagt. Vor allem im Kopf. Und es ist eine Einstellungssache, weil du halt diese Mannschaft nicht nach ihren Stärken einsetzt. Also ja, das ist beides momentan. Das ist eine ganz fatale Kombination.
Gleichzeitig denke ich, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu meiner persönlichen Meinung, ich bin ja kein Gegner von Labbadia, bin ja auch einer, der seine Arbeit eigentlich schätzt, aber er ist vielleicht auch einfach der falsche Mann am falschen Ort gewesen, weil diese Mannschaft, das hast du ja gerade schon so gesagt, die kann dieses Labbadia 4-3-3 nicht spielen. Und die Personalentscheidung, das ist ja auch in der Breite schon diskutiert worden, auch im Rasenfunk bereits, da sind sehr, sehr viele seltsame Entscheidungen dabei, dass Anton ständig Rechtsverteidiger spielen muss, dass ein Silas vorne im Sturm spielen muss, ein Führich auf dem Flügel, Doppelsechs, war jetzt besser besetzt, hattest du ja auch schon gesagt, fand ich auch im Zentrum stabiler jetzt gegen Union, aber da sind halt so viele Entscheidungen dabei, die zu Labbadia passen, aber die vielleicht einfach nicht zu dieser Mannschaft passen. Und dann sind wir aber wieder bei den Leuten darüber, warum sie Labbadia geholt haben, was ja auch im Nachhinein so ein bisschen Misslintat vielleicht recht gibt. Aber du hast ja auch schon gesagt, die Frage ist ja immer bei einem Trainerwechsel, wer kommt danach? Und da fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie, zumal jetzt diese Woche gleich wieder zwei Spiele anstehen. Also Nürnberg im Pokal und dann Bochum auswärts. Also das ist nicht ein Traumstart für einen neuen Trainer, den muss man ganz klar so sagen.
Ja, also ihr merkt es, ich bin so ein bisschen mit meinem Latein auch am Ende, weil also mit Labbadia kann es meiner Meinung nach nicht weitergehen, weil Union ist ja nicht das erste Spiel. Dass der VfB so bestritten hat, dass du denkst, ja, das ist alles nicht so richtig schlecht. Also der VfB hat auch schon richtig schlechte Spiele dabei. Ich fand auch die erste Halbzeit nicht so richtig schlecht. Aber nicht so richtig schlecht reicht halt mittlerweile nicht mehr in der Situation, in der wir uns befinden. Und ich warte noch auf so ein Spiel, wo es dem Trainer gelingt, die Mannschaft richtig einzustellen und die Mannschaft das auch selber gelingt, in ihre Grenzen zu gehen. Und das gelingt dieser VfB-Mannschaft. Und ich fasse das vielleicht am besten zusammen.
Gar kein Problem, am 29. April kommt Gladbach.
Ich weiß, ja. Ich hatte eigentlich auch schon auf Dortmund gehofft, aber die sind jetzt schon eingebrochen. Die Mannschaft schafft es nicht, sich auf den Punkt zu motivieren für solche Spiele. Das hat jetzt auch das Schalke-Spiel wieder gezeigt, wo du zum Tabellenletzten fährst und sagst, oh, jetzt waren wir überrascht davon, dass hier so ein Feuer drin ist in dem Laden. Und das kannst du natürlich zum einen den Trainer anlasten, dass er seine Mannschaft nicht richtig auf so ein Spiel vorbereitet. Aber ganz ehrlich, wir haben auch, wie gesagt, keine U19 mehr da auf dem Platz stehen. Und das sind genügend Spieler, von denen ich erwarte, dass sie vorher die Tabelle sich angucken und mit der richtigen Haltung in dieses Spiel reingehen. Und diese Haltung zeigt der VfB viel zu selten. Deswegen steht er da, wo er ist. Und das ist ein Einstellungs- und ein Trainerproblem, aber auch ein Qualitätsproblem in der Mannschaft.
Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert auf der Trainerposition, ob da vielleicht noch ein bisschen Potenziale herausgekitzelt werden können, ob vielleicht Labbadia auch noch das Ruder rumreißt. Man muss ja auch sagen, sie spielen auch nicht komplett unterirdisch. Das klingt bei dir natürlich, als Fan bist du da sehr nah dran, so als Neutraler finde ich immer, hat Labbadia ja jetzt auch mit seinen Aussagen nicht komplett Unrecht nach dem Union-Spiel, wieder sehr unglücklich, aber klar, Glück musst du dir auch gewissermaßen erarbeiten.
Ja, sorry, aber das hatte ja Stuttgart doch schon immer so ein bisschen das Problem, auch schon vor Labbadia. Das würde ich jetzt nicht unbedingt Labbadia nur auf die Fahne schreiben. Also Pech hatten die schon länger. Also das ist ja wirklich so schon eine längere Entwicklung, dass man das Gefühl hat, also die machen halt vieles eigentlich ganz ordentlich. Die spielen gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwie ist es dann, wie ich ja anfangs schon sagte, so eine Mischung aus Unvermögen, Ungeschicklichkeit und Pech. Aber das ist ja schon was auch schon vor Labbadia halt da war. Also das ist, würde ich jetzt nicht nur ihm irgendwie, wie gesagt, irgendwie zu Lasten legen. Also er sollte ein paar Sachen vielleicht abstellen können, klar. Aber genau. Er ist ja nicht der Einzige, der das irgendwie verbockt.
Lennart hat ja auch recht, wenn er sagt, dass der VfB in der vergangenen Saison ja noch einige sehr, sehr schlechte Leistungen gezeigt hat und dass er da sehr viel Glück hatte, dass eben mit Hertha, Bielefeld und Fürth noch drei sehr viel schlechtere Mannschaften da sind. Fußball ist ja auch immer ein relativer Sport und dieses Jahr ist eben keine Mannschaft in der Bundesliga komplett unterirdisch. Selbst bei Hertha, die auf Rang 16 stehen, genau da, wo sie letztes Jahr standen, selbst bei denen haben wir ja vorher darüber gesprochen, was die eigentlich für ein gutes Spiel gemacht haben. Und das ist ja so ein bisschen auch die Krux für Stuttgart, dass eben niemand sich anbietet, der hinter ihnen bleiben möchte.
Ja, aber ja, das, man kann es immer auf Pech schieben, aber in der Summe, ja, also ich meine, wir stehen jetzt, ich habe eben das mal rausgesucht, wir haben jetzt 20 Punkte nach 26 Spielen. Das ist gemeinsam mit unserer letzten Abstiegssaison unsere schlechteste Bundesliga-Bilanz. Mhm. In 54 Jahren Bundesliga. Und dann ist es auch irgendwann egal, ob wir gut spielen. Ja, wir haben noch, glaube ich, wir haben noch nie zu diesem Zeitpunkt nur 4 Siege gehabt. In unserer gesamten Bundesliga-Historie nicht. Also, was nur Siege pro Saison angeht, spielen wir momentan unsere historisch schlechteste Bundesliga-Saison. Und du hast halt Labbadia geholt, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt halt mal kurzfristig das Ruder rumreißen und du reißt einfach nichts rum. Also Labbadia ändert nichts. Und du kannst es natürlich so wie die letzten Jahre so weitermachen und hoffen, dass es irgendwann sich ändert, aber auch, weil auch Labbadia nicht die großen Anpassungen macht, wahrscheinlich steigst du am Ende trotzdem ab, aber du kannst halt nicht jetzt noch 8 Spiele lang Labbadia da rumwerkeln lassen, das geht nicht. Egal, wer da kommt. Also ganz ehrlich, wir steigen vermutlich sowieso ab, dann holt mir wenigstens Magnan, mit dem ist wenigstens ein lustiger Kerl, zumindest als Spieler gewesen, dann macht's wenigstens noch, haben wir wenigstens noch ein bisschen Spaß dabei.
ich weiß nicht, ob irgendjemand jemals Spaß bei einem Abstieg hatte. Also das ist, glaube ich, da kann man sich höchstens verbraten, was ja auch das Problem ist so ein bisschen bei der Trainersuche. Werde den Anfängen, um da auch nochmal so ein Wortspiel einzubringen. Irgendwas brauche ich ja für den Folgentitel nachher. Wenn ihr noch Wortspiele habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ansonsten würde ich mich bei Lennart sehr, sehr herzlich bedanken, dass er uns in die Abgründe des VfB Stuttgarts hinabgeführt hat und da ein sehr, sehr guter Guide war. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu.
Ja, gefühlt war es sehr unzusammenhängend, aber das ist das Problem, wenn man zu tief in dem Thema drin ist, dann fehlt dann so der Blick von oben, um das einzuordnen.
Also ich habe dir zumindest bei den meisten folgen können, weil ich bin da jetzt nicht so tief drin, sage ich dir ganz ehrlich. Und für mich sind die Namen jetzt auch, wenn man sich dann vorhinein hier beschäftigt damit, dann merkt man mal, ja, okay, ja, Werle. Es ist immer interessant, du merkst immer, wie chaotisch ein Club ist, wie viele Namen du schon mal gehört hast. Könnte dir beim SC Freiburg, hätte ich dir, bis ich damals von meinem Buch recherchiert habe, nicht sagen können, wer da welche Funktion hat, weil davon kriegst du einfach überregional nichts mit. Genauso wenig beim FC Augsburg oder sowas. Aber du kriegst das, du weißt natürlich bei Hertha, bei Stuttgart, weil es halt alle paar Wochen wechselt und dann in die Schlagzeilen gerät, wer dann gerade was macht.
Ja, und gleichzeitig ist halt ganz viel impulsiv, also um einen kurzen Bogen zum Bayern zurückzuschlagen, ja. Tuchel war halt verfügbar. Und dann machst du halt einfach mehr so Sachen, wo du normalerweise denken würdest, hä? Warum? Also die auf den ersten Blick nicht verständlich sind, aber manchmal agieren Fußballvereine einfach so verrückt.
Ja. Nicht verrückt agiert der FC Union, das bin ich nämlich noch schuldig, die kommenden Spiele des ersten FC Union Berlin. Gegen Eintracht Frankfurt auswärts im Pokal, dann gegen BVB auswärts in der Liga, 2 sehr wichtige Spiele und dann wartet zu Hause Bochum, da hat man noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Also da können sie jetzt ihre Wundergeschichte fortschreiben. Wir kommen jetzt weg vom FC Union gegen VfB, wir kommen zum nächsten Spiel und das ist dann Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum, das Freitagabendspiel. Eintracht Frankfurt muss ein bisschen abreißen lassen gegenüber der Konkurrenz um die Champions League und Europa League Plätze, sind jetzt auf Rang 6 mit 41 Punkten. Leverkusen und Mainz klopfen unten an und sie ärgern sich natürlich über dieses 1:1 gegen den VfL Bochum. Da wollte man eigentlich sicherlich mehr holen. Nach dem Spiel hat Sebastian Rode gesagt, Muani kann nicht jedes Spiel 2 oder 3 Tore machen. Es fehlt der 2. oder 3. Mann, der auf die 10 oder 11 Tore kommt, um im oberen Drittel zu landen. Hat er damit die Probleme der Eintracht jetzt gerade im Spiel gegen Bochum gut zusammengefasst, Yvonne?
Boah, Ja, Frankfurt hatte so einige Probleme, hatte ich irgendwie so das Gefühl. Also vor allen Dingen, was Frankfurt für ein ganz großes Problem hat, sind Standards. Also das kriegen die auch scheinbar irgendwie nicht so in den Griff. Ne? Das kriegen die nicht gut verteidigt und das zeigt sich ja auch schon eine Weile. Und ich habe dir das, glaube ich, vor der Aufnahme schon gesagt, mich lässt Frankfurt auch momentan so ein bisschen ratlos zurück. Also wie dieser Absturz von wir gewinnen alles zu, jetzt wird es aber doch sehr durchwachsen, wie das einfach so passiert ist. Mhm. Dann hast du natürlich das Gefühl, dass Götze vielleicht eine gewisse Rolle spielt, weil er irgendwie nicht mehr so präsent ist, wie er es vielleicht war. Aber so alles in allem, ja, natürlich, also was, also wer bin ich, dass ich einem Frankfurter da widerspreche, der die Probleme im eigenen Team benennt? Ne, das weiß er schon mit am besten, aber wie gesagt, was halt auffällig wirklich bei Frankfurt ist, ist im Moment auch das Verteidigen der Standards und das selber irgendwie gar nicht so Möglichkeiten zu generieren, wie man es von ihnen gewöhnt war. Irgendwie, also mich lässt es wirklich sehr ratlos zurück. Und Bochum hat ja tatsächlich nach dem Ausgleich sogar dann noch angefangen, ein bisschen vorsichtiger zu spielen und wurde auch noch immer ungefährlicher. Und Frankfurt war sogar noch das stärkere Team. Und die boten Frankfurt, also Bochum bot tatsächlich Frankfurt auch hier und da immer mal wieder eine Lücke an und Frankfurt hat sie nicht genutzt. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Ich meine, Bochum hat viel, also auch ordentlich gezeigt, auch oft unglücklich gespielt, muss man sagen, haben aber halt auch gegen zum Beispiel Leipzig gewonnen. Und also die sind mit Sicherheit im Moment nicht einfach zu bespielen, aber es ist einfach Frankfurt, man erkennt halt einfach irgendwie so eine sehr starke Abwärtstendenz und ich finde es fast ein bisschen beunruhigend zu sehen, wie das da gerade so rapide bergab geht in Frankfurt.
Ist natürlich jetzt auch kein einfaches Spiel gewesen gegen Bochum, klar, aber du hast ja auch schon gesagt, in der 13. Minute geht man nach einem Einwurf in Rückstand. Da ist wieder das Thema Standardschwäche bei Frankfurt ganz groß. Man kommt dann relativ schnell wieder mit Muani, der in der 22. Minute einen Elfmeter verwandelt. Aber danach, ja, wenn man auf die Zahlen guckt, sehe ich hier 3 Expected Goals für Frankfurt. Da gab es durchaus Chancen, aber ich fand nicht, dass es die letzte Konsequenz hatte. Und dann müssen wir auch darüber reden, dass zum Beispiel ein Boré 7 Schüsse abgibt, genauso viel wie die gesamte Bochumer Mannschaft, aber so richtig gefährlich, da kann ich mich nur an diese eine Ecke erinnern, die Staffelidis da von der Linie kratzt, aber sonst so viel mehr Gefährliches kommt dabei nicht rum, auch wenn die Zahlen so vielleicht ein bisschen anders klingen, aber ich finde auch, da fehlt eben vorne so das gewisse Etwas, dass du auch 70% Ballbesitz gegen total passive Bochumer irgendwas machst.
Ja, das ist man von Frankfurt halt eigentlich, also gut, jetzt in den letzten Wochen, wie gesagt, lief es halt generell nicht so gut, ne? Aber man ist es halt einfach von Frankfurt nicht gewöhnt, weil man ist halt noch diese Europa-Euphorie irgendwie, hat man die ganze Zeit im Hinterkopf und es hat alles funktioniert, was funktionieren sollte und alles hat, also Glasner war bester Stimmung und was weiß ich alles und irgendwie ist davon jetzt gerade nicht mehr so viel übrig und es ist, weiß ich nicht, also merkwürdig.
Glasner hat nach dem Spiel mit einer Szene in der 82. Minute war es, glaube ich, gehadert. Heinz rutscht in eine Flanke rein. Der Ball kommt hinten auch an die Hand, Stützhand. Ich bin da ja immer so ein bisschen raus beim Handspiel, aber ich glaube, dass das ist mittlerweile nicht mehr strafbar, oder Lennart?
Ich glaube, dass es kein Handspiel ist, wenn es eine Stützhand ist. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also die Regeln sind das eine, also klar, irgendwie das Ding von Perea bei uns musst du wahrscheinlich pfeifen, weil er einfach mit den Händen eindeutig dran war oder mit der Hand. Bei ganz vielen Situationen denke ich mir aber auch, da könnte ich auch meine Augen schließen und einen Pfeil auf eine Dartscheibe werfen und würde wahrscheinlich eine ähnlich gute Handspielentscheidung treffen. Also ich legte meine Hand für gar nichts mehr ins Feuer.
Ja, Schwieriges Thema natürlich. Ich bin da auch immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja, nichts Falsches sagen, weil so genau weiß man es auch nicht. Aber ich glaube, das haben sie relativ deutlich auch gesagt, dass Stützhand bei so einer Grätsche, dass sie das nicht mehr abpfeifen wollen. Und ich finde es irgendwie auch gut, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das jetzt eine klare Torschuss irgendwie von Heinz vereitelt gewesen worden wäre. Er will da einfach nur grätschen und bekommt den Ball unglücklich in die Hand. Da finde ich es okay, oder?
Ich glaube, das Problem ist nicht, dass es jetzt exakt diese eine Szene das Problem war, sondern das Problem ist einfach, ich glaube, der Uli hat das, Uli Hebel als Kommentator auch gesagt, das Problem ist ja, das wurde schon in anderen Situationen genau als das. Hand gepfiffen. Und das ist einfach das, was die Sache so schwierig macht. Also da bin ich voll und ganz bei Uli Hebel, wenn er das halt, er kriegt das ja noch viel mehr mit durch seinen Job halt als Kommentator. Und du hast halt einfach so viel Ermessensspielraum, sage ich jetzt einfach mal. Und du weißt ganz genau, hey, woanders ist genau das, auch mit Stützhand, aber als schon als Elfmeter gepfiffen worden, dann fühlst du dich natürlich dann in dem Moment, klar, als Trainer, wenn es da um was geht, halt natürlich benachteiligt, weil du weißt, es wurde schon mal gepfiffen und bei dir wird es jetzt halt wieder nicht gepfiffen. Und das ist so ein bisschen schwierig.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon gepfiffen wurde in dieser Saison, weil ich glaube, das ist auch eine relativ neue Geschichte, dass man ganz klar kommuniziert hat, das ist nicht mehr Hand und das ist egal, wie hoch dann der Arm da ist, ob er über der Schulter ist oder nicht. Das ist, glaube ich, eine relativ neue Geschichte, aber ich bin da auch ein bisschen raus, gebe ich auch offen zu, das tut mir auch leid. Das klingt immer so unprofessionell, wenn man als jemand, der damit sein Geld verdient, sagen muss bei einer Regel, ich bin da raus, eigentlich brüste ich mich auch damit, dass ich sowas weiß, aber bei Handspiel ist es für mich so undurchsichtig geworden, wie es funktioniert und wann, was, wer entscheidet, wann der VAR kommt und wann nicht. Ich war einfach nur bei dieser Entscheidung, fand ich es okay.
Das kommt ja noch hinzu. Also hast du einmal das Handspiel und dann hast du noch die Einsatzregeln des VAR, wo du fragst, okay, war das jetzt eine klare Fehlentscheidung? Muss er eingreifen? Also ich finde, das verkompliziert das Ganze noch zusätzlich. Ich glaube, in dem Fall ist es wirklich in der Tat recht, recht eindeutig. Ich meine, das auch irgendwo gelesen zu haben, ich verdiene mein Geld nicht damit, aber ich meine, dass es so ist, dass Stützer nicht abgepfiffen wird. Aber ja, es ist schwierig.
Es ist schwierig, ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung dazu. Ich möchte noch aus Bochumer Sicht eine Szene herausgreifen. Ich glaube, du hast es auch schon so angesprochen, Yvonne, so kurz, wie sie sich dann eben nach diesem 1:1 Ausgleichstreffer alle zusammen treffen beim Trainer bei Letsch und dann eben die eine taktische Umstellung besprechen und danach auch von ihrer Viererkette auf Fünferkette stellen. Das fand ich ein schönes Bild, weil es ja auch so ein bisschen sinnbildlich ist für das Zusammenhalt, der in dieser Mannschaft aktuell herrscht, mit dem sie ja auch solche Geschichten schaffen, wie eben diesen Punkt in Frankfurt zu holen.
Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Bochum halt unangenehmer wird zu bespielen. Also man hatte so anfangs so das Gefühl, die kommen da auf gar keinen Fall unten mehr raus und jetzt, guck, wo sie stehen. Also klar, die sind nicht safe oder sowas, aber die haben sich da schon, also die kämpfen zumindest für ja das, was sie möchten. Klingt total plump, ne? Aber ja,
es ist ja auch wahr. Ich habe jetzt auch da keine tiefen, greifende Analyse. Ich fand, sie waren dann arg passiv in der zweiten Halbzeit, aber haben dann eben mit dieser Umstellung auf Fünferkette so ein bisschen Stabilität gewonnen, ein bisschen Flügel zu machen können. Das hat dann eben genügt, auch weil halt Frankfurt dann die durchaus vorhandenen Chancen nicht macht. Und damit, um das nochmal diese gemütliche Ausgangslage zu unterstreichen. Sie sind jetzt auf Rang 14 mit 26 Punkten. Das sind nur 4 Punkte auf Hertha BSC, aber es sind immerhin Punkte Abstand. Das war noch vor einigen Wochen ganz anders aus für Bochum. Sie können jetzt relativ gelassen, Anführungszeichen, in das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gehen, weil sie auch wissen, Stuttgart wird im Zweifel machen müssen. Wir können unsere Bochumer Tugenden eben Kampf, Spiel gegen den Ball reinbringen und dann vielleicht noch mit der Heimstärke die wichtigen 3 Punkte holen. Das ist nicht so eine geile Ausgangslage, Lennart, oder?
Nee, und das ist Bochum, also wenn sie es so weitermachen, wie sie es die letzten Spiele gemacht haben, dann ist das halt so ein typischer Augsburg-Move. Die stehen ganz lange unten drin und du denkst, oh Gott, wie sollen die eigentlich den Klassenerhalt schaffen? Und dann holen die aber plötzlich ihre Punkte, dann holen die so ein 1-0 gegen Leipzig, was der VfB in 1000 kalten Wintern nicht hinkriegt. Das letzte Mal, dass wir so eine Mannschaft von dem Kaliber geschlagen haben, war Dortmund vor 3 oder 4 Jahren. Der VfB gewinnt, holt diese überraschenden Punkte nicht. Wir gewinnen halt 3-0 gegen Köln man sieht, wie schwach die Köln auch in der Folge waren. Ja, und Bochum ist dann in der Lage, so die 2-3 Siege zu holen, die dann halt vielleicht am Ende reichen, um die Klasse zu halten. Und vor dem Spiel ist am Sonntag graut es mir auch. Also zumal wir auch seit 2021, glaube ich, kein Auswärtsspiel mehr gewonnen haben. Ich hoffe, dass es irgendeine Art von Effekt gibt. Irgendwann, irgendwie.
Oder es ist aber dann natürlich auch ein richtig Spiel spannender Sonntag, so wenn dann parallel irgendwie am Sonntag noch. Aber das wird ja gut. Sonntag richtig irre, wenn dann noch Schalke gegen Hoffenheim spielt. Mhm. Das ist ja da unten ja mal alles zusammen.
Das ist ein richtig, richtig toller Sonntag. Und ich mache mal kurz meine Chronistenpflicht Genüge tun. Nach dem Spiel gegen VfB zu Hause geht es weiter gegen Union auswärts und dann muss Bochum zu Hause gegen Wolfsburg ran. Die Eintracht aus Frankfurt, auf die wartet jetzt ein schweres Pokalspiel zu Hause gegen FC Union Berlin. Dann kommt ein nicht minder wichtiges Spiel in der Liga auswärts bei Bayer Leverkusen. Leverkusen nur noch ein Punkt hinter den Frankfurtern. Das ist nochmal so ein richtig vorentscheidendes Spiel. Und danach kommt Gladbach zu Hause. Vielleicht dient ja Gladbach mal wieder als Aufbaugegner.
Ich
tut mir leid, die Spitze musste ich mir leisten.
ich sag's ja selber, ich sag ja, hey Stuttgart, am 29. April, alles wird gut.
Ein Aufbaugegner wider Willen an diesem Wochenende war der SV Werder Bremen. Und dann kommen wir nämlich zu einem der ganz großen Gewinner an diesem Spieltag, nämlich die TSG aus Hoffenheim. Im zweiten Sonntagsspiel haben sie nämlich mit 2:1 gewonnen. Und das in einem Spiel, das bis zum Ende auf Messerschneide war. Die Hoffenheimer gehen über 2 Tore nach Flanken in Führung in der 50. und 52. Minute 2:0. Das stachelt Werder Bremen so richtig an. Sie werfen alles nach vorne zum Schluss, erzielen noch den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Pieper und dann auch kurz vor Schluss plötzlich ein Handspiel von Kabak, wo man sich denkt, Mensch, wie kannst du denn im eigenen Strafraum jetzt in der 94. Minute so Hand nehmen? Aber nach etwas Aufregung musste dieser Elfmeter zurückgenommen werden. Beiser stand zuvor am Abseits. Also nochmal alles gut, durchatmen. Das war auf jeden Fall ein hitziges, ein spannendes Spiel. Und jetzt die Frage an dich, Lennart. Wir sind ja wieder beim Thema Abstiegskampf. Hat dieser Sieg vor 2 Wochen, den Hoffenheim da gegen Hertha geholt hat, wo es dann ja auch schon, man hat schon gelesen, es geht um Matarazzos Job, hat der so einen Knoten platzen lassen? Ich hatte schon das Gefühl, dass Hoffenheim das gut getan hat.
Ja, es hat auch immer natürlich viel mit Selbstvertrauen zu tun. Dann hast du halt jemanden wie Kramaric, auf den du dich dann plötzlich in so einer Situation wieder verlassen kannst. Ich fand auch, also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand die Gegentore aus Werder-Sicht beide ziemlich billig. Also ich war schlecht verteidigt. Ja. Aber manchmal brauchst du halt eben so Spiele. Hinten raus wurde es dann wieder knapp für Hoffenheim. Aber wenn du dann halt das Glück hast, dass du halt so Tore geschenkt kriegst im Abstiegskampf, dann setzt sich sowas halt auch fort. Dann hast du schon diesen Sieg gegen Hertha im Hinterkopf und dann kommst du so in das Spiel rein und dann läuft das. Ich bin bei Hoffenheim mir noch nicht sicher, dass sie das in kommenden Spielen so bestätigen, weil die echt eine miese Saison spielen. Das sind also wie Bochum. Dann holst du halt mal so 3 Punkte und wenn halt der VfB und Hertha nicht punkten oder nicht in dem ausreichenden Maße punkten, dann reicht das halt schon in diesem sehr engen Abstiegskampf auch. Das sind das halt solche Spiele auswärts.
Du hast die gerade beiden Gegentore angesprochen, 2-mal Flanke. Einmal Angelino, einmal Kaderabek mit die Außenverteidiger, die vorgerückt sind. Ich finde, es ist schon bezeichnend, wenn man sieht, wer die Tore dann erzielt hat. Kramaric, das erste, das zweite Baumgartner, beide per Kopf, sind jetzt keine Kopfballungeheuer. Also da hat was in der Zuordnung hinten bei Werder Bremen in der Abwehr nicht gestimmt.
Ja.
Ja, da hat so einiges aber irgendwie bei Bremen heute gefühlt nicht gestimmt. Also auch das ultimative Duo Duxch und Füllkrug, das hat ja irgendwie auch nicht so ganz gestimmt, wie es eigentlich sonst funktioniert hat. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das einfach bei Bremen nicht gestimmt hat oder ob Hoffenheim das gut verhindert hat. Ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob Hoffenheim überhaupt versteht, warum die das Spiel gewonnen haben. Also das war sehr kurios.
Aber das passt doch jetzt aber auch zusammen, was du gesagt hast, wenn du sagst, okay, Werder, die haben lange Zeit nicht gut gespielt und Hoffenheim hat es dann eben gut gemacht. Ist das nicht schon genug, um so ein Spiel zu gewinnen in dieser doch relativ engen Bundesliga?
Ja, schon. Ich dachte mir nur so ganz ehrlich, Bremen Weißt du, gegen Gladbach schaffen sie es in der letzten Minute natürlich noch mit dem Ausgleich, ne? Und
hätten sie es auch beinahe, muss man fairerweise
deswegen
dazu sagen.
Und da läuft es dann halt jetzt dann genau dann eben darauf hinaus, dass es nicht funktioniert. Und als Gladbach-Fan hätte man es sich dann halt andersrum gewünscht natürlich. Aber es ist halt, also ich habe schon so ein bisschen, wie gesagt, dieses blinde Zusammenspiel von Duxch und Füllkrug ein bisschen vermisst. Also die waren ja jetzt nicht komplett weg, aber es funktionierte nicht so, wie man es gewohnt war. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich an den beiden lag, dass das ein bisschen holprig war oder ob Hoffenheim das tatsächlich auch ganz gut gemacht hat. Ich fand, Hoffenheim hat generell wirklich das nicht schlecht gemacht, aber es ist, was man halt auch nicht vergessen darf, und ich glaube, das wird relativ häufig auch so ein bisschen übersehen, ist, dass Bremen quasi mit fast der gleichen Mannschaft spielt, mit der sie aufgestiegen sind. Also da gibt es ja nur wenige Veränderungen. Personell, sage ich jetzt mal.
Aber sogar wenn ich jetzt raufgucke, aus Stark, ja, der ist neu hinzugekommen, aber ansonsten ist das eine Elf, die nicht allzu viele Neuzugänge da drin hat.
Deswegen, und ich finde, das wird ganz gerne mal so ein bisschen fallen gelassen, was die da eigentlich wirklich leisten und wie die das immer wieder auf den Platz bringen. Und dass das dann halt heute über weite Teile oder über einige Teile dann halt nicht so gut gelaufen ist. Gut, sei ihnen dann halt auch mal zugestanden, wenn man halt, wie gesagt, überlegt, was sie bis jetzt geleistet haben mit einer Mannschaft. Also im Vergleich zu, guck dir Schalke an, ne? Also die haben Ähnliches, haben noch hier ein, zwei Neuzugänge und haben andere Probleme als Bremen.
Trotzdem würde ich jetzt, du hast es jetzt sehr kritisch gesehen, ich würde da so ein bisschen gegenhalten wollen, um euch auch ein bisschen zu kitzeln. Ich fand, dass wenn das am Ende 2-2 ausgeht, dann muss sich auch Hoffenheim nicht beschweren, weil die haben schon die Zügel sehr schleifen lassen nach diesem 2-0. Und dann ab der 60. Minute, als dann, oder beziehungsweise war doch 60. Minute, als dann Stay und Bittencourt reinkamen auf Bremer Seite, da war dann anderer Zug zu sehen. Und gerade Weiser hat ja da dann wirklich Chance um Chance aufgelegt und hatte dann wirklich Pech, Philipp mit seinem Schuss knapp am Winkel vorbei in der 85. Minute und dann in der 92. Minute trifft er noch den Pfosten. Also da war doch eigentlich auch genug Potenzial drin und da muss doch Werder sich doch eher ärgern. Mensch, wenn wir die beiden Dinger hinten verteidigen, dann gehen wir als Sieger vom Platz.
Ja gut, also ganz ehrlich, also die zwei Tore dürfen halt auch für Hoffenheim so nicht so einfach fallen. Also da fehlte halt wirklich, wie du schon sagtest, so einiges an Zuordnung. Vor allen Dingen dann auch, was war das, innerhalb von 3 Minuten zueinander sind die Tore ja gefallen. Und das war halt Bremen kalt erwischt. Aber, du hast es ja auch selber gesagt, Hoffenheim hat es halt auch nicht schlecht gemacht über diverse Strecken.
Ja. Das ist so ein bisschen der Takeaway, finde ich, aus diesem Spieltag auch, dass diese Liga ja im Positiven wie im Negativen sehr eng ist. Also, dass so ein Spiel auch, wir hatten es ja vorhin schon bei Union gegen Stuttgart, wo man ja auch diskutieren kann, ist das wirklich so ein riesiger Klassenunterschied zwischen Rang 3 und Rang 18? Es ist ein Klassenunterschied, aber wie groß ist der? Kann man jetzt auch hier wieder ziehen zwischen so Rang 11 und einem Team, das bis letzte Woche seit gefühlt 3 Jahren sieglos war. Also da ist schon sehr eng beieinander und da kann so ein Spiel auch durch Kleinigkeiten entschieden werden. Kein Widerspruch, das habe ich am liebsten. Und dann moderiere ich hier mal ab mit dem Hinweis der SV Werder Bremen, die sind so ein bisschen im Nirgendwo der Tabelle, aber dürfen sich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen mit 31 Punkten auf Rang 11. Das sind immerhin 9 Punkte auf Hertha BSC, aber, und das weiß jeder Werder-Fan aber auch, in diese falsche Sicherheit hat man sich auch in der Abstiegssaison reingesteigert. Und jetzt muss man wieder punkten. Es wartet das Auswärtsspiel bei Mainz, dann kommt das Spiel gegen Freiburg und dann ein Spiel gegen Hertha BSC, also durchaus Spiele, wo man sich ein bisschen was ausrechnen kann. Die TSG aus Hoffenheim hat jetzt ein verdammt wichtiges Spiel gegen den FC Schalke 04 mit einem Sieg da in diesem Heimspiel. Kann man schon fast sich die größten Abstiegssorgen vom Leib schaffen. Dann muss man auswärts zum FC Bayern und dann zu Hause gegen den ersten FC Köln. Wir sind angekommen beim vorletzten Spiel dieses Spieltags und da bleiben wir auch noch ein bisschen im Abstiegskampf. Wir sind jetzt beim Tabellenvorletzten, dem FC Schalke 04. Sie haben zu Hause 0-3 verloren gegen Bayer Leverkusen und auch hier klingt 0-3 wieder fast ein bisschen zu brutal dafür, wie das Spiel verlaufen ist. Yvonne, die Frage, wie würdest du dieses Spiel aus Schalker Sicht einordnen?
Leverkusen ist jetzt hat jetzt 6 Siege in Folge geholt. Also da kann man sagen, gegen die kann man schon mal verlieren. Da scheint schon was dabei zu sein, also schon dran zu sein, dass die jetzt nur noch gewinnen. Leverkusen ist jetzt nicht einfach eine dahergelaufene Mannschaft, wo du sagst so, boah, nee, gegen die zu verlieren ist jetzt, nee. Also das, deswegen, also ich finde das schon, gegen Leverkusen kann man mal verlieren quasi, aber Schalke ist halt, also Schalke hat halt auch so ein paar Sachen, so die ich eben bei Stuttgart schon angesprochen habe, ne? Die machen halt auch so über einige Strecken, machen die vieles sehr gut und sehr richtig und du denkst dir so, oh, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, das war ein wirklich unterhaltsames Spiel, muss man auch dazu sagen. Also Schalke hat da ja auch ordentlich mitgespielt und Salazar ist dann derjenige, der dann insgesamt so zweimal an Radetzky scheitert und dann beim dritten Mal auch noch da vorbeischießt. Und also deswegen, ja, Finger in die Wunde legen. Schalke macht sehr, sehr viel richtig. Aber es fehlt dann halt wirklich so die letzte Durchschlagskraft. Da kann man den Finger in die Wunde legen. So, das muss ein bisschen besser werden. Und ansonsten, also wie du schon sagst, also 3-0 klingt brutaler als ich jetzt nach der ersten Halbzeit definitiv gedacht hätte. Also ich habe wirklich gedacht, so, oh, das könnte ein ordentliches Unentschieden werden, wenn Schalke das so weiterspielt. Und gut, das, obwohl, was mich halt ein bisschen verwundert hat, dass das Tor, also das erste Tor für Leverkusen, das fiel ja recht früh mit der 50. Minute, muss man sagen. Und was mich wunderte, das war so, ich hatte das Gefühl, du als Taktikprofi wirst es mir gleich bestätigen oder eben nicht. Ich hatte so das Gefühl, dass Schalke tatsächlich sogar mit Beginn der zweiten Halbzeit etwas defensiver agierte. Ja. Und genau in dieser etwas defensiveren Phase fangen sie sich dann das Gegentor.
Ja, das war so ein bisschen das Widersprüchliche. Also das war ja, die haben ja, beide Mannschaften haben in der Halbzeit umgestellt, hatte ich so das Gefühl. Bei Schalke kam dann eben Balintar, ein etwas defensiveres Mann fürs Mittelfeld, vielleicht auch so gegen Würz als Idee, ihn da reinzubringen, um den noch ein bisschen besser aus dem Spiel zu nehmen. Aber Leverkusen hat gleichzeitig auch umgestellt auf Viererkette, haben Frimpong nach vorne gezogen, offensiver gespielt und haben dann es wirklich besser hinbekommen, die Schalker mit ihrer sehr mannorientierten Spielweise nach hinten zu drücken. Aber, und das muss man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, Schalke hat dann auch in der zweiten Halbzeit immer noch gut gegengehalten. Und das ist ja ihre Stärke. Sie kommen in die Zweikämpfe rein. Spielerisch alles nicht so schön, ist auch nicht so, dass ihr Steckenpferd, 32 Flanken, von denen kaum einer ankam. Aber dann immerhin noch so Chancen nach Standard gehabt. Und da hat dann aber auch Thomas Reis nach dem Spiel, finde ich, zu Recht den Finger in die Wunde gelegt. Wenn du 8 von 12 deiner Schüsse nach Standards hast, dann muss da ein bisschen mehr bei rauskommen bei diesen Standardsituationen. Ist es aber nicht. Das war so vielleicht noch das, was man da sehr stark bemängeln muss, wenn du schon gegen Leverkusen gute Freischuss und Ecken hinbekommst, dann müssen die auch irgendwie Torgefahr ausstrahlen.
Ich meine, klar, ne, bei Schalke hast du halt im Moment 3 Spieler, sage ich jetzt mal, die wirklich hervorstechen. So, du hast halt Fährmann, der, also ohne den, glaube ich, steht Schalke auch nochmal ganz anders da. Ja. Salazar, glaube ich, wird ein ganz, ganz, ganz interessanter Spieler werden. Da bin ich sehr gespannt, was aus ihm wird. Und Matriciani ist natürlich, also ich glaube, da bauen die Schalker früher oder später auch noch ein Denkmal.
Ja. Wobei ich würde dann natürlich noch Jens dazu nehmen, der jetzt gefehlt hat in diesem Spiel mit. Deswegen natürlich würde ich jetzt nicht als Grund anführen, warum sie das 3-0 verloren haben. Man kann sich aber vielleicht so im Geiste nochmal ausmalen, dass er dann bei diesem Wirtstor energischer dazwischen gegangen ist, als das eben die Verteidiger gemacht haben. Wirtz konnte da relativ einfach durchspazieren. Beim 2-0 war es, glaube ich.
Auch schön, was vorher für ein Thema aufgemacht wurde. Wie steckt Wirtz seine frühe Auswechslung in der Nationalmannschaft weg? Ja, das hat ihm, glaube ich, nicht so viel ausgemacht, ne?
Das hat man auf jeden Fall eben nicht angemerkt. Hat ein bisschen gebraucht, aber wie die ganze Leverkusener Mannschaft ist dann gekommen in der zweiten Halbzeit. Lennart, ich würde dich da gerne noch einmal mit reinholen, auch wieder mit so einem halben Auge auf dem VfB. Man hat das Gefühl, dass beim FC Schalke auch in solchen Spielen, dass die Fans dann immer noch hinter der Mannschaft stehen, dass da natürlich so eine gewisse Einheit auch durch den Aufstieg entstanden ist, von der Verein jetzt zehrt. Ist das sowas, wo du ein bisschen neidisch nach Gelsenkirchen schaust?
Ja, man hat das ja bei uns gesehen, beim Spiel jetzt gegen Wolfsburg vor der Länderspielpause, wo es wirklich eskaliert ist. Es kommt ganz viel, glaube ich, drauf an, was jetzt für Entscheidungen getroffen werden. Also ich glaube nicht, dass jetzt beim nächsten Heimspiel, wenn wir jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele, dann ist das nächste Heimspiel gegen Dortmund. Und ja, also die Stimmung wird bei uns aktuell nicht besser. Ja, keine Ahnung. Ich meine, bei Schalke ist vielleicht der Vorteil, dass es das alles andere drumherum ein ganz klein bisschen ruhiger ist als bei uns. Und bei uns kommt dann halt jetzt wirklich einfach vieles zusammen. Und zusätzlich zu dem sportlichen Misserfolg, sodass ja dann auch irgendwann in der Kurve der Geduldsfaden mit einer Mannschaft reißt, die sehr lange sehr viel Kredit hatte, auch bei den Fans. Aber ja, jetzt nach der zweiten Saison im Abstiegskampf, wo die Mannschaft teilweise erschreckende Leistungen zeigt, egal unter welchem Trainer, halt irgendwann auch nicht mehr.
Man muss sagen, auf Schalke war die Stimmung am Wochenende ein wenig getrübt am Ende durch einen Trauerfall. Ein Fan ist ums Leben gekommen. Herzliches Beileid auch von uns. Das hat dann dafür gesorgt, dass es keine Anforderungen mehr gab in den Schlussminuten, als es dann aber auch schon 3:0 stand. Das überschattet natürlich so ein bisschen dieses Spiel. Ja, es ist natürlich jetzt schwer, wieder zum Sporting zurückzukommen, weil ich mache jetzt trotzdem den harten Cut, sage nochmal, auf Schalke warten zwei enorm wichtige Spiele, also zwei richtig, richtig wichtige Spiele. Auswärts gegen die TSG, dann zu Hause gegen Hertha BSC. Das ist eigentlich schon fast die Vorentscheidung für Schalke, weil dann in den letzten Saisonspielen warten eigentlich nur noch Teams aus dem oberen Tabellendrittel, geht dann los mit Freiburg, aber da wartet auch eigentlich noch alles, was Rang und Namen in der Bundesliga hat. Also jetzt müssen die Punkte her gegen Hoffenheim und Hertha, dann sind wir danach auch schlauer, wie es mit Schalke weitergeht. Ich bin ja gespannt. Was ist euer Tipp so? Was ist euer Bauchgefühl, was Schalke angeht in diesen kommenden wichtigen Spielen?
Wir haben selbst als Schalke abgestiegen ist, haben wir, glaube ich, bis es feststand, noch gesagt, ach, die steigen nicht ab. Also, weil man sich das einfach nie.
Das stand aber relativ früh fest.
Ja, aber selbst da dachte man immer noch so, nee.
Ja, ich muss aber sagen, da sprichst du für dich. Also, ich weiß noch, dass die Saison so unterirdisch war, das hat man relativ früh gespürt.
Schon, aber man denkt sich halt immer, das ist halt Schalke, ne? Also irgendwie, ja, das wird stimmt. Schon, also klar, also das war eine so katastrophale Saison, aber du denkst halt immer, das ist ein Name, das ist Schalke und die steigen doch nicht ab. Und
genau so ging es mir so ging es mir in der Aufstiegssaison.
Okay.
Weißt du, wo sie wurde halt da, das, ja, die spielen so eine Grütze da teilweise, aber die steigen schon auf, die sind halt Schalke so.
Ja, und jetzt hat man halt auch so irgendwie so das Gefühl, so, ja, die retten sich da, das schaffen die schon. Und es ist, Schalke ist ein sehr trügerisches Gefühl, habe ich so meine Bedenken, ich weiß es nicht. Ich denke, dass es sehr schwierige Spiele werden gegen Hoffenheim und gegen Hertha. Zumindest, wenn sie das bestätigen, was man jetzt so, also gerade Hertha, wenn sie das jetzt nochmal bestätigen, wenn Hoffenheim mit der Effektivität rangeht, sage ich jetzt mal, wie die zwei Tore gegen Bremen, auch nicht so einfach, ne? Aber Schalke steht defensiv meistens wirklich lange sehr gut und das kann ein sehr wichtiger Faktor sein nachher.
Also Lennart, was glaubst du?
Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ich finde es gerade ganz schwierig, sowas zu prophezeien. Also gefühlt hätte ich es auch gesagt, dass Hertha auch trotz dieses Unentschiedens und Schalke mit uns da unten sich um den Relegationsplatz kabbeln. Aber ganz ehrlich, also auch Hoffenheim hat so lange so grottig gespielt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass jetzt, und auch unter Matarazzo, dass jetzt plötzlich die schon komplett durch sind und jetzt irgendwie uns da einen Tschüss sagen. Und genauso geht's mir mit Bochum. Also ich traue mir da gar keine Prognose zu. Ich habe schon so viele überraschende Ergebnisse unter diesen und auch zwischen diesen Teams da unten erlebt und von diesen Teams, dass ich traue mir da keine Prognose zu. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie am Ende doch irgendwie drin bleiben, aber ja.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall. Ich kann sagen, wenn sie das jetzt nicht 6 Punkte holen, dann sehe ich sehr, sehr eng. Wird sehr, sehr eng, weil der Restspielplan von Schalke, der ist richtig brutal. Die müssen jetzt wirklich mit 6 Punkten aus diesen beiden Spielen rauskommen, um da dann wirklich sich ein kleines Polster zu erarbeiten.
Ja, aber es gibt schon wieder so einen Überraschungssieg, mit dem keiner rechnet nachher, dann gegen so einen ganz großen.
Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch möglich, aber den kannst du ja ein bisschen dir ein bisschen Polster zumindest erarbeiten, dass du dann auch in diese Spiele nicht reingehen musst mit einem, wir müssen jetzt aber gewinnen. Das ist dann immer auch so eine blöde Ausgangssituation für so eine Mannschaft wie Schalke, die ja eher davon kommt, dass sie dann als Außenseiter über Kampf den Gegner niederringen kann.
Ja, und ich glaube, gerade diesen Außenseiter-Sieg gegen Großen traue ich, das ist das, was ich ihnen nicht so traue. Ich traue ihnen zu, dass sie irgendwie dass sie irgendwie Hoffenheim schlagen oder Hertha, aber ich traue ihnen nicht zu, dass sie irgendwie jetzt einen Großen schlagen. Dafür fehlt es, glaube ich, wirklich in der Qualität bei denen.
Da bin ich sehr gespannt. Kurz noch zu ergänzen, wir haben jetzt nicht so viel über Leverkusen geredet, aber Leverkusen-Fans wissen auch, das Schalke-Spiel war nicht das beste Spiel, was sie in den vergangenen Wochen abgeliefert haben, was einfach zeigt, was für eine Form diese Mannschaft aktuell hat. Haben jetzt gegen Schalke beispielsweise nur rund 50% Ballbesitz gehabt, weil sie eben dann ein bisschen aus einer abwartenden Haltung gekommen sind. Das war auch okay. Und das werden sie fortführen wollen im wichtigen Spiel gegen Eintracht Frankfurt kommende Wochenende zu Hause. Dann wartet ja noch die Europa League auf Leverkusen, eins von zwei deutschen Teams, die noch im europäischen Wettbewerb dabei sind, gegen Union Saint-Gilloise aus Belgien. Und dann geht es auswärts zum VfL Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg ist auch einer von zwei Vereinen, der uns heute noch fehlt. Das ist das finale Spiel, das wir heute besprechen wollen, und es ist eins der amüsanteren Spiele des Wochenendes. Wolfsburg gegen Augsburg 2:2. Und dieses gesamte Spiel kann man eigentlich anhand einer Person erzählen, nämlich Maxi Arnold. Maxi Arnold verlängert in der zweiten Minute eine Ecke von Engels ins eigene Tor. Es steht 0:1. Er hat dann in der 21. Minute die Chance, den Ausgleich zu erzielen per Elfmeter. Er verwandelt ihn nicht. Dann vor dem 0:2 der Augsburger sieht er ebenfalls nicht besonders gut aus im Mittelfeld. Aber in der zweiten Halbzeit steigert er sich richtig und führt sein Team an, schafft es dann auch, das 2:1 aufzulegen und ist dann auch noch auf dem Feld am Ende, als dann eben das 2:2 fällt. Der VfL Wolfsburg rettet in letzter Sekunde einen Punkt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Yvonne, hast du noch was zuzufügen zu diesem Spiel?
Ich finde es beeindruckend, dass der FCA schon wieder so einen Last-Minute-Ausgleich kassiert hat, wie gegen Schalke. Als FCA-Fan natürlich ein bisschen ärgerlich, deswegen, als du sagtest, sehr unterhaltsames Spiel, dachte ich mir auch, kommt drauf an, welchen Fan du fragst. Ja, aber ja, also Wolfsburg trifft gerne spät, hatte ich eben ja schon erwähnt. Bin gespannt, wie es gegen Gladbach läuft dann am Sonntag. Und ich bin auch sehr gespannt, also Augsburg hat da ja auch so ein paar jüngere Spieler und da bin ich auch mal auf die Entwicklung gespannt, was sich da in der nächsten Zeit noch bei dem Team tut. Und ansonsten, ja, ich glaube, Maxi Arnold fasst das Spiel sehr gut zusammen.
Ja. Wolfsburg hatte aber, finde ich, schon vorher durchaus Chancen, das Spiel zumindest auszugleichen. Das war ein sehr unausgeglichenes Spiel in der Hinsicht. Also Wolfsburg mit über 70% Ballbesitz gegen sehr, sehr tiefe Augsburger mit 23:5 Schüssen und nach Expected Goals hätte der VfL Wolfsburg 4 Tore erzielen müssen und nicht seiner 2. Also das war schon irgendwie so ein Spiel, das eigentlich in eine Richtung ging, aber Augsburg hat sich das dann so ein bisschen erkämpft. Ist ja auch eine Qualität, oder, Lennart?
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt Augsburg.
Das ist halt Augsburg.
Ja, wie Lennart ja eben auch schon mal angesprochen hatte, das ist halt so Augsburg, so ein klassischer Augsburg-Move wieder, ne? Also die spielen halt ewig lang unten rum und dann auf einmal, huch, wo sind sie hin? Und keiner genau weiß, wie es genau passiert ist und die machen halt ihr Ding. Also das ist irgendwie beeindruckend. Also das war jetzt natürlich, defensiv war das schon ganz okay, was sie da jetzt gegen Wolfsburg gezeigt haben. Natürlich ist Augsburg aber auch immer noch Augsburg und wird immer mal wieder Schwächen zeigen. Und wie gesagt, also die werden sich vor allen Dingen jetzt ärgern, die Augsburger, dass sie da unnötig Punkte liegen gelassen haben durch die späten Ausgleichstreffer, die sie da kassiert haben in den letzten Spielen. Und Wolfsburg, ich meine, klar, die müssen, also nach unten brauchen die nicht gucken, die sind 8 Punkte oder 7 Punkte vor Gladbach, ne? Also das, und man spielt auch noch direkt gegen Gladbach dann am Sonntag. Aber nach oben hin ist es für Wolfsburg ja durchaus auch noch interessant.
Ja, was ich sehr bezeichnend fand. Ich fand es auch im Nachhinein, muss ich sagen, sehr gerecht, dass der VfL Wolfsburg, obwohl es erst in der 96. Minute ist, dass sie dann auch den Ausgleich hinbekommen. Weil das wäre so wieder so ein typisches Augsburg-Ding gewesen, dass die da einen Sieg rausholen und keiner weiß genau, wieso. Weil sie hatten eigentlich nicht viel mehr Möglichkeiten als diese zwei. Ja, der eingewechselte Cardona war es, glaube ich, hatte dann noch die Chance, auf 3:0 zu stellen in der 73. Minute. Aber ansonsten war das ja ein Spiel auf ein Tor. Und die Augsburger standen da teilweise mit 6 Mann in der letzten Linie, um halt eben diese letzte Linie der Überzahl zu behalten gegen die Wolfsburger, die da immer mit sehr vielen Mann hingehen. Aber sie haben es trotzdem überhaupt nicht ordentlich verteidigt bekommen. Also es gibt so 2, 3 Szenen, wo Swanberg vor der Chance in der ersten Halbzeit durch Kaminski einfach durchspazieren kann. Oder auch Arnold, der da völlig häufig einfach durchs Zentrum spazieren kann. Oder der schon denkst, ja, eigentlich, aber ihr müsst schon zumindest ein bisschen was tun, um den Sieg zu holen. Ihr könnt den nicht einfach irgendwelche mit Glück durchspielen. Also das schon so für diese Augsburger, die ja auch immer viel Glück haben einfach.
Ja, aber es ist auch bezeichnend, wenn du siehst, dass Wolfsburg irgendwie seit Ende Januar kein Heimspiel mehr gewonnen hat, aber trotzdem in den letzten Heimspielen 6 Tore in den letzten 15 Minuten gemacht hat und halt trotzdem nicht gewinnt damit. Also, ja, ich glaube, das trifft es dann halt auch nochmal ganz gut, dass das also beiderseitiges, nicht ganz optimales Ausspielen diverser Situationen, Möglichkeiten etc. vielleicht gewesen ist. Mhm. Also,
ja,
man kann vielleicht nicht so, wie man gern möchte.
Vielleicht, wenn man es noch einen positiven Spin aus Wolfsburger Sicht hineinziehen will, ja, Moral einerseits, andererseits aber auch ein Zeichen für eine gute Bank. Also das Tor am Schluss war ja, glaube ich, Paredes Flanke und Metscher trifft dann das Ding, beides Einwechselspieler und auch Waldschmidt, der das 1:2 zwischendurch schießt nach einer guten Freischussflanke von Arnold, auch der eingewechselt. Also da ja auch nochmal so eine Tiefe im Kader vielleicht, die nochmal wichtig werden könnte für Wolfsburg.
Ja, jetzt kommen sie erstmal am Sonntag zu uns und dann schauen wir mal weiter.
Ja, kein Widerspruch. Es ist auch spät, muss man fairerweise dazu sagen. Bei euch ist es jetzt schön morgens, ihr genießt den Sonnenaufgang. Bei uns ist es 1 Uhr nachts. Und ich denke, das wollen wir damit dann auch so langsam Schluss machen. Vielleicht noch die Frage an dich, Lennart, zum Schluss. Glaubst du, der FC Augsburg, der rutscht nochmal da so ein bisschen unten rein? Sind jetzt so mit 29 Punkten zu gut für einen Abstiegskampf, zu schlecht fürs Mittelfeld? Schwierig natürlich. Nee. 7 Punkte Vorsprung auf Hertha. Rutschen die nochmal rein oder ist das Augsburg, die rutschen nicht mehr rein?
Nee, das ist Augsburg, die rutschen nicht mehr rein. Also es hört sich ein bisschen plattern, weil das irgendwie wie so eine self-fulfilling prophecy ist. Aber ja, du denkst, wie ich schon dachte, du denkst zwischendurch, die rutschen da nochmal rein und dann tun sie es aber doch nicht, weil sie doch an der einen oder anderen Stelle sich immer diese Punkte holen, die dann die Konkurrenz halt sich nicht holt. Ne? Also eine andere Mannschaft holt dann halt gegen Wolfsburg gar keine Punkte und die holen immerhin einen und das reicht dann halt nicht für mehr als dann irgendwie Platz 12 bis 15, aber dafür reicht's halt. Und ich glaube, damit sind die auch ganz zufrieden aktuell.
Ja, ich glaube, sie wären noch zufriedener gewesen, wenn sie das Ding über die Zeit retten, weil ja, Ich fand die Leistung von Augsburg nicht besonders stark. Man kann vielleicht noch Engels hervorheben. Ein Wahnsinnstransfer, hat jetzt wieder ein tolles Spiel gemacht. Tolle Balleroberung vor dem 2:0 war es, wo er dann auch den richtig tollen Pass auf Berisha spielt. Also da nochmal ein extra Lob. Aber ansonsten fand ich, hat Wolfsburg das im Großen und Ganzen im Griff gehabt. Aber so ist es nun mal. Der VfL kann da nicht mehr als einen Punkt holen, eben weil die Chancenverwertung vorne nicht gut genug ist und hinten Arnold mit dem Eigentor und dann auch dem Elfmeter, den er nicht reinmacht. Ja, für den VfL Wolfsburg, du hast schon gesagt, Yvonne, wartet jetzt das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch das so ein bisschen richtungsweisend, ob möchte der VfL Wolfsburg nämlich noch die Europa League-Ränge angreifen. Dann müssen sie jetzt punkten in den kommenden Wochen. Aber sie sind da in einer guten Verfolgerposition. Danach geht es auf das direkte Duell um die Europa League gegen Bayer Leverkusen und dann auswärts in Bochum. Der FCA hat jetzt gegen Köln im Heimspiel, das ist so ein bisschen das Duell der Teams, die noch in den Abstiegskampf reinrutschen könnten. Also sie könnten Köln den Abstiegskampf schießen, könnten sich aber selbst noch da reingeschossen werden. Also ein wichtiges Spiel auf jeden Fall. Dann gegen Raba Leipzig auswärts und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich habe das Gefühl, das haben wir heute bei sehr vielen Spielen gesagt, das kommende Wochenende wird sehr, sehr wichtig. Da sind sehr, sehr viele vorentscheidende Duelle drin.
Ja. In der Tat. Also wenn du überlegst, auch so Gladbach ist ja auch noch nicht safe. Ne? Also im Worst Case kann das auch noch mal eng werden, wenn alles schief läuft. Mhm. Also, ja.
Das stimmt. Es gibt jetzt kein so richtiges Mittelfeld mehr. Klar, Gladbach, Werder, 32, 31 Punkte sind so ein bisschen ab vom Schuss, aber wir haben es ja auch schon jetzt häufig gesagt heute. Da kann unten mit einer Serie jederzeit alles passieren. Alles passieren konnte auch bei dieser Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt es nicht mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es war so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen. Die haben es ja schon gesagt, es ist jetzt hier 1 Uhr nachts bei euch. Ich habe es ja schon gesagt, es ist jetzt hier 1 Uhr nachts bei uns. Und deswegen muss ich nochmal ein extra dickes Dankeschön an meine beiden Gäste liefern, dass die das hier mitgemacht haben. Yvonne Marjan, @polyvalenz auf Twitter. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass du bald wieder dabei bist. Du bist ja ständig hier. Das ist ja quasi dein zweites Zuhause hier am Rasenfunk.
Ich war tatsächlich ja jetzt eine Weile nicht da und es war auch eine Premiere für mich, lieber Tobi, denn es war mein allererster Rasenfunk ohne Max und es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und auch ein ganz, ganz großes Danke an dich für die Geduld mit all den technischen Problemen, die wir heute hier zu meistern hatten.
Da habe ich euch zu danken. Und ein mindestens genauso großes Dankeschön gilt an den zweiten Gast, Lennart Sauerwald, der kurzfristig zugesagt hat, der uns hier gerade mit seiner Expertise zum VfB Stuttgart beglückt hat und auch jetzt hier mit 1 Uhr nachts bei uns geblieben ist. Vielen Dank.
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem Rasenfunk dabei sein zu dürfen.
Wenn ihr den Rasenfunk verfolgen wollt, dann abonniert ihn doch, dann gibt doch eine Bewertung ab und wenn ihr das wirklich, wirklich könnt, dann auch gerne Supporter werden. Wie gesagt, der Rasenfunk ist werbefrei. Er wird auch werbefrei bleiben. Das ist einzig euer Supportergeld, das uns hier antreibt. In der kommenden Woche grüßt an dieser Stelle wieder Max Jakob Ost in der Schlusskonferenz, wie bereits gesagt. Er wird am Montag die Schlusskonferenz etwas später hochladen, wegen Ostern. Aber ihr werdet euch trotzdem auf eine tolle Schlusskonferenz freuen können. Außerdem in der kommenden Woche 2 Kurzpässe. Haltet danach Ausschau. Mein Name ist Tobias Escher. Ich danke, dass ihr zugehört habt und wünsche eine schöne Woche.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.